Liebe Filmsündis, hier ein kleiner Disclaimer am Anfang, wie man so schön sagt. Wir reden hier über die Serie You, die auf Netflix läuft, oder beziehungsweise die ersten 4 Staffeln, die auf Netflix sind. Und es wird schwierig, unseren Ausführungen zu folgen, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt von dieser Serie. Darum lege ich sehr nahe, zumindest eine Zusammenfassung zu lesen, irgendwo im Internet, die ich euch verlinke. Oder ein Recap-Video, wie man so schön sagt, das ich auf YouTube habe gefunden, wo ich die Handlung von dieser Serie zusammenfasst. Und das tue ich natürlich alles in die Shownotes reinknallen.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass mit der letzten Episode vom Summer of Love hier bei den Filmsündern.
Hello there. Who are you?
Hello there. Who are you? Diese Frage muss ich meinem Gast heute nicht stellen, weil der Gast, der ist schon allseits bekannt hier im Filmsünder-Universum und eine grosse Freude hat sie heute den Weg extra auf Basel unter die Füße genommen. Nein, sie ist natürlich nicht die ganze Strecke gelaufen von Freiburg bis auf Basel, sondern sie ist mit dem Zug dahergekommen. Aber schon das ist eine Wahnsinnsleistung, wenn man überlegt, wie lange man da unterwegs ist. Und darum ein umso herzliches Willkommen hier zu Basel bei mir, liebe Tracy Mather. Juhu!
Hey, danke vielmals. Merci für die Einladung.
Ja, hey.
Ich bin gerne auf Basel gekommen.
Ja, wir haben ja noch diskutiert, wie wir es machen wollen, oder? Mit dieser Distanz. Es ist dann gleich ein paar Kilometer von Basel auf Freiburg, ob wir es remote machen wollen. Aber du hast von Anfang an gesagt, nein, ich komme auf Basel.
Sicher, ja, also so weit ist jetzt es auch nicht.
Ja, und man kann ja die Zeit im Zug aber noch nutzen, je nachdem.
Die habe ich genutzt, ja.
Okay, was hast du gemacht?
Podcast vorbereitet.
Ah, das hört man natürlich sehr gerne.
Klar.
Wobei, es geschieht dir auch ein bisschen recht, weil du hast dir das ja selber eingebrockt.
Genau.
Du hast ja den Vorschlag gemacht, kann man nicht. Ich bin ja im Frühling mal dich besuchen zu Freiburg. Es war übrigens wunderschön gewesen. Merci nochmal an Freiburg, obwohl ich ja dort 3 Jahre studiert habe, von einer ganz anderen Seite kennengelernt.
Ja, Das ist halt schon, wenn man mit einem Local oder halben Local unterwegs ist, ist es schon anders als Student.
Wie lange wohnst du jetzt schon zu Freiburg?
Über ein Jahr jetzt, ja.
Ah, erst eben, aber du kennst dich extrem gut aus.
Ja, vorher dort schon am Arbeiten gewesen und eben studiert wie du auch. Genau. Aber auch nicht wahnsinnig viel kennt. Ja, mal, jetzt, wo man so dort wohnt und ich wohne an einem schönen Örtli, ist es schon ganz anders und mega cool gefallen.
Man hat ganz schönen Ausblick von dir aus, das stimmt. Ja. Und da hast du mich ein bisschen durch Freiburg geführt und dann bin ich wieder heim und irgendwann unterwegs habe gemerkt, hey, ich hätte doch dir noch eine Frage, weil ich ja schon dann gewusst habe, dass ich den Summer of Love plane.
Ja,
und du ja schon beim Adventskalender dann zumal einen Liebesfilm hast gewählt gehabt mit Titanic, den hast du dann als Guilty Pleasure bezeichnet gehabt, wobei ich würde sagen, das muss man, glaube ich, nicht unbedingt als Guilty Pleasure bezeichnen.
Genau, finde ich auch nicht.
Und dann haben wir ganz viele Marvel-Filme besprochen zusammen. Spider-Man, Guardians of the Galaxy, Ant-Man. Hey, du bist ja wirklich schon manchmal hier gewesen.
Ich schaue so viel mal, das habe ich selber nicht mehr gewusst.
Und dann haben wir aber sind wir zusammen sogar noch in Kino gegangen, bevor wir haben besprochen.
Genau.
Jetzt, die Serie, die wir heute besprechen, haben wir nicht zusammen schauen können. Es wäre ein bisschen schwierig gewesen, auch 4 Staffeln durchzuschauen. Aber der Vorschlag ist eben von dir gekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, Summer of Love. Und das Thema ist heute das Schöne und müsste ich aber noch richtig sagen. Und zwar geht es heute um toxische Beziehungen.
Genau. Ja.
Und
die kennt man vom Alltag, würde ich sagen.
Schon?
Ja, ja. Also jetzt nicht ich, aber...
Da bin ich noch froh. Nee. Ich habe schon nie eine toxische Beziehung.
Ich sage jetzt dazu nichts.
Ja, das ist gut. Du hast natürlich zu Recht, einfach zu sagen, nein, da sagt mir jetzt nichts dazu.
Aber es gibt immer wieder Geschichten. Kennt das.
Ja, man hört
es. Paare da draussen kennen das sicher.
Das Lustige ist ja, lustig ist es eben überhaupt nicht. Also, man merkt es selber gar nicht, wenn man drin ist, oder? Das merken die meistens die von außen und will ja nicht die Person noch darauf hinweisen, hey, vielleicht ist das nicht so gesund, was du da beziehungsmässig zu anstellst. Und man will es ja dann aber gar nicht hören.
Genau, so ist es. Aber auch hier jetzt in dem Fall von heute, dass es noch viel spezieller ist,
ja, gut,
es echt sehr offensichtlich.
Ich hoffe jetzt mal, dass das nie jemand erlebt, aber das, was wir Wir reden über die Serie You, Netflix-Serie, die 2018 gestartet hat, mittlerweile 4 Staffeln. Die 5. ist angekündigt, soll auch noch Ende des Jahres kommen, also Ende 2024. Ist eigentlich ein Novum. normalerweise bespreche ich hier nur Serien, die schon fertig sind, weil dann kann man das Gesamtwerk behandeln. Aber wo du das vorgeschlagen hast, habe ich einfach müssen ja sagen. Ja. Dann kann ich sagen, jetzt warten wir noch. Nein, ich habe so Freude gehabt, dass du wieder mal kommst und den Vorschlag gebracht hast.
To be fair, ich habe gemeint, das ist fertig.
Ah, ja.
Nicht mitbekommen, dass weitere Staffel geht. Aber okay, ja, spannend.
Gut, das hört ja am Schluss so wieder so relativ cliffhanger-mässig auf. Aber
ja, also mehr, es kann doch nicht sein, dass es so endet. Aber eigentlich ist es ein Ende.
Von mir aus gesehen. Gut, das könnte man auch so anschauen, das stimmt. Oder? Viele Sachen sind natürlich, oder man hätte es so abschliessen können, für das Fangen ein bisschen vorzugreifen. Man kann sich aber jetzt noch relativ gute Überlegungen machen, wie es jetzt weitergehen könnte. Aber das machen wir, glaube ich, eher am Schluss. Jetzt müssen wir doch zuerst ein bisschen die Reihe an, für die Leute, die vielleicht nicht so wissen, um was es geht. Zuerst mal, eben, es ist eine Netflix-Serie, 2018 rausgekommen. Und für, ganz einfach gesagt, geht es um einen Stalker, den man da verfolgt. Also ein Typ, der sich ziemlich streng verliebt in jeder Staffel und dann sein Objekt, also sein Subjekt, Objekt darf man ja nicht sagen, das Objekt, Subjekt der Gebierde, der Begierde. Du machst mich schon ganz nervös. Subjekt der Begierde, so ein bisschen toxisch probiert von sich selber zu überzeugen und da auch nichts scheucht. Nicht vor Mord zurückgeschüchtert sogar oder vor mehreren Morden, für das Subjekt der Begierde von sich selber zu überzeugen. Und du hast ja relativ schnell gewusst, was du wählen willst. Es hat ja 5 verschiedene Kategorien gehabt, die man hat auswählen konnte. Du hast dich jetzt eben für das Schöne und die Beast entschieden und nicht lange müssen überlegen, jetzt mit dünkt, wo du mit Jubel bist gekommen.
Ja, wo du mir erzählt hast, was du genau machen willst, ist mir echt aus erstes Ansehen gekommen, weil so objektophilie-mässige Sachen sind, oder Filme oder Serien sind mir nicht in den Sinn gekommen. Darum habe ich gefunden, mache ich mal den Vorschlag. Und du hast dann, bist nicht darauf aufgefallen. Das ist noch cool, weil ich habe die Serie sehr gerne geschaut und sehr spannend gefunden und kann sehr gut darüber reden. Genau. Das
zeigt sich jetzt nicht.
Ja, ja voll.
Ja, wie bist du durch die Serie hergekommen? Ich habe mich noch gut besinnen. Ich glaube, es war ja ein rechter Hype gewesen dann. Also ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass die Serie so ist gehypt worden. Also ich glaube auch erst irgendwie im Zuge vor der Corona-Krise, wo ich viel daheim gehockt und viel Zeit hatte, bin ich, glaube ich, habe ich mal so reingeschaut. Und eigentlich ist es so überhaupt nicht mein Ding. Es ist so ist
hat sehr... mich überrascht, als du mir gesagt hast, du musst noch die 4. Staffel. Du hast die anderen
Dämpfe
schon gesehen.
Das ist so ein typisches Beispiel von wegen, man schaut mal rein und dann bleibt mir irgendwie Hang aus irgendeinem Grund, aber ich würde im Nachhinein so einen Verrat jetzt schon mal gleich nicht bezeichnen oder die Serie nicht als gut bezeichnen in dem Sinn, also einfach für mich persönlich. Das passt eigentlich nicht so zu mir, darum erstaunlich eigentlich, dass ich jetzt gute 4. Jahre jetzt wirklich erst geschaut, wo du gesagt hast, du würdest gerne über das reden. Habe ich dann gefunden, okay, gut, jetzt gib mir einen Ruck. Und viel Zeit habe ich auch unfallbedingt im Moment. Und das ist eigentlich noch so eine gute Beschäftigungstherapie gewesen. Aber ich kann ja dich fragen, wie du an die Serie bist hergekommen.
Ich glaube, ich habe wirklich auf Netflix die Vorschau gesehen und das hat mich mega interessiert.
Well, hello there. Who are you?
Everyone just calls me Beck.
And there you were. Every account set to public. You want to be seen, heard, known. Of course, I obliged.
Dass ich dann eher 4 Staffeln später gegen das am Schauen bin. Oder 4 Jahre in dem Fall, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, irgendwie bin ich so jemand, wo wenn etwas mehr oder weniger gut ist, schaue ich es weiter, wenn immer wieder die neue Staffel rauskommt. Es gibt vieles, wo ich dann nicht mehr weitergeschaut habe, weil es mich einfach anschiesst.
Ah, dann bist du keine Komplettistin, die um jeden Preis bis zum Schluss schaut.
Nicht immer, es kommt sehr darauf an. Der Drang ist schon da und er... Ja, ich habe gleich noch ein Leben neben Netflix.
Finde ich schön.
aber nein, da war es ja relativ einfach. Es ist ja noch überschaubar, wie viele Folgen sind das pro Staffel? So
10, glaube ich.
Ja, dort rum.
Und so vor Länge, glaube ich, so um die 50 Minuten durchschnittlich. Genau, es schaut sich noch easy weg. Also gut, wenn man irgendwie eine längere Zeit daheim muss hocken und nicht viel machen kann.
Ja.
Bietet sich noch so an, also kannst du da ziemlich schnell durch eigentlich.
Ich weiss im Fall nicht, eigentlich ist es jetzt auch nicht wahnsinnig, also ich habe gerne so Thriller, ich glaube, das geht unter die Kategorie Psychothriller, so ein ich habe das noch recht gern, darum ist es echt keine Frage, dass ich es nicht schaue. Und dann habe ich das angefangen zu schauen, es hat mich gepackt, es war spannend gewesen. schon sehr speziell. Und auch irgendwie, wie man mit der Hauptfigur mitfiebert, das habe ich noch komisch gefunden, das Gefühl.
Mhm.
Aber das ist ja gerade das, was wahrscheinlich auch ausmacht. Genau. Und so, also eigentlich wirklich durch die Vorschau auf Netflix bin ich, auf das gekommen. Ja.
Mhm. Und eben, würdest du das als gute Serie bezeichnen? Weißt du, aber es hat ja schon sehr etwas Hollywood-mässiges. Es ist ja so bisschen, ich würde sagen, so, schon so ein bisschen eher im Stil von so ja, Teenie-Serie, also es ist schon eher ein bisschen für Erwachsene, wir begleiten ja eine erwachsene Person, der Joseph, also der Joe besser gesagt, der ja die Hauptfigur ist, der Stalker, den man begleitet, das ist natürlich der spannende Aspekt, den du vorher schon angesprochen hast, man begleitet ja sozusagen den Täter.
Mhm.
Und man fährt natürlich auch durch das, wie der Täter dargestellt wird, auch auf eine Art mit dem Anfang sympathisieren, obwohl man ja nicht kann gutieren, was er genau macht. In gewissen Situationen fiebert man aber dann gleich mit ihm mit. Und das ist ja dann so ein bisschen das zwielichtige und zwiespältige Gefühl, das man so die ganze Zeit mit sich mitträgt, weil man ja eigentlich weiss, was er da macht, ist eigentlich scheisse. Mhm. Aber gleich ist man halb so ein bisschen auf seiner Seite. Vielleicht kehrt er so irgendwann, dass man mit denen noch wundert, ob das mal passiert ist bei dir, weil eben gleich 4 Staffeln lang die Person begleitet und er ja wirklich sehr viele fragwürdige Sachen anstellt. Wobei man auch muss sagen, es sind alle Figuren irgendwie ein bisschen zwielichtig. Es gibt, glaube ich, niemanden, der wirklich so von A bis Z durch gut ist, sodass man kann sagen, oh nein, das mag ich jetzt deren wie nicht gönnen. Ja. Oder mit einer anderen Person kannst du fast auch nicht mitfiebern, weil alle ihre guten und ihre schlechten Seiten haben.
Genau, jetzt das stimmt. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Es sind alle ein bisschen zwielichtig und auch, wenn ich jetzt gerade überlege, wer wäre jetzt eigentlich so wirklich komplett unschuldig, also wie soll man das sagen, wen hätte er jetzt ganz sicher nicht müssen umbringen, also klar, niemand von denen, aber er hat ja irgendwo etwas gefunden, wo ich jetzt nicht diskutiere, aber es ist wie so, ja, er ist halt ein Psychopath, darum macht er das. Aber was ist deine Frage?
Ja, das habe ich eigentlich selbst gemacht, eine Frage gar nicht fertiggestellt. Also für mich ist es so ein bisschen, es hat so ein bisschen Schundromanmäßig etwas, so ein bisschen wie die Serie ist, oder echt so ein bisschen etwas, ja, halt so Hollywood-esk, Teenie-mässiges, wie jetzt, ich würde es jetzt vergleichen mit Serien wie OC California zum Beispiel, weil es ein bisschen von Art und Weise her, so ein bisschen überspitzt, überzeichnet, wenn jemand ein Zicke ist, ist es ein super Zicke, wenn jemand so ein bisschen böse Anleihen hat, wie zum Beispiel der Vater in der 4. Staffel vom, Subjekt der Begierde von Joseph, ist es wirklich einer, der über Leichen geht und nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich das gröbste Arschloch ist, irgendwie so hinter einem Grosskonzern steht und einfach wirklich alles macht, was unschön ist, echt zum zeigen, wie böse die Leute sind oder eben wie zickig oder so. Also es ist alles so ein bisschen überzeichnet und darum hat es für mich so etwas Schundmässiges. Also es ist nicht eine sehr tiefgründige Serie. Also,
das stimmt,
das ist so ein bisschen das, was ich vielleicht ein bisschen das Ding habe, dass ich sage, es ist eigentlich keine gute Serie, in Anführungszeichen, wobei eben, wie definiert man das? Aber weißt du, wie ich meine? Es geht wirklich so ein bisschen in die Ecke rein, von wegen, ich schaue es und dann denke ich mir so, eigentlich ist es so blöd, dass ich jetzt hier schaue, aber es packt mich eben irgendwie gleich und ich muss fast wie weiter schauen.
Ja. Ja, hier geht es auch wirklich immer wieder darum, wen bringt er aus nächstes um? Ich habe nicht zählt, aber als ich das ganze Recap nochmal angeschaut habe, der bringt ja auch Botten herum, ist ja crazy. Und das ist, glaube ich, noch das, was die packt. Nebst dem, irgendwann bei mir persönlich im Verlauf von den 4 Staffeln ist es wieder umgegangen, wann verwirrst man ihn endlich. Am Anfang war es wie noch nicht so gewesen. Dann hat man irgendwie eben, sympathisiert man irgendwie auf eine Art oder hofft einfach, okay, jetzt kommt er wieder davon.
Und man verwirrt sich dann immer selber so in diesen Situationen, wo man so merkt, ey, jetzt fiebrigt mit dem mit, sollte das Arschloch doch echt mal verwünscht werden, oder? Aber durch das, dass alle rundum eben auch immer so ein bisschen mühsam und unsympathische Menschen sind, darum fällt es ihm eben manchmal schon einfacher, ihn noch ein bisschen zu verstehen. Mhm. Also eben, wir bewegen uns jetzt hier wirklich im Rahmen der Serie. In Realität wird das alles viel anders aussehen. Also wenn wir jetzt hier sagen, ja, wir haben es dieser Person gegönnt, dass die ist umgenietet worden, dann meinen wir das natürlich auch im Serienuniversum
innen.
Und natürlich nicht ernsthaft. Aber das müsst ihr jetzt einfach so ein bisschen wie im Hinterkopf behalten, weil wir das jetzt nicht jedes Mal nochmal explizit erwähnen. Aber eben, sollte man ja eigentlich nicht machen, weil in dieser Serie und im Umfeld von dieser Serie machen viele Sachen und dann macht einfach halt auch Sinn.
Ja, obwohl einfach so ziemlich jeder Tod absolut nicht nötig wäre gewesen. Teilweise bringt ja Leute das aus Versehen um.
Ja, eben genau.
Und muss es dann irgendwie jemand schiebt es lange nicht in die Schule oder so. Ja, ganz,
ich glaube, gerade in der dritten oder in der zweiten Staffel passiert es recht häufig, dass er eigentlich eher per Zufall Leute umbringt, die er eigentlich gar nicht wollte. Weil er ja jedes Mal immer wieder sagt, ja, jetzt würde es sich ändern und macht es nicht mehr. Und dann rutscht er immer wieder so ein bisschen das Schema rein, das Muster. Kennen wir ja so Verhaltensauffälligkeiten, die wir manchmal haben, wo wir so sagen, so, das ist jetzt das letzte Mal gewesen und jetzt bessere ich mich. Und dann rutscht man irgendwie gleich wieder so in die alten Verhaltensmuster zurück. Und das wird am Joe natürlich ziemlich plakativ so ein bisschen gezeigt.
Ja.
Was einfach mit dem kann passieren. Natürlich relativ übertrieben, weil hier geht es um Mord, um Stalking und so.
Ja, genau.
Ja, wirklich. Er ist ein bisschen zu investiert in die Gefühle, die er aufbaut für gewisse Personen.
Ja, sehr, sehr investiert. Also eben, ist er ganz besessen von dem. Es ist krass. Also wenn er jemanden gut findet, fährt es Stalken sofort an, zu aus dem Weg räumen von den möglichen Problempersonen auch gerade. Also ja, der hat grobe Probleme. Aber das sieht man ja auch, von wo das die kommen, übrigens. Warum das der Psychopath ist.
Ja, genau. Ja, es liegt natürlich wieder in der Kindheit.
Logisch,
immer, ja, dort immer. Ist das Trauma der Kindheit. Ein böser Vater, eine vernachlässigende Mutter und hat auch ein bisschen auch Mami-Komplex, wird ja auch so ein bisschen angetönt. Seine Frauen, die er hat, die haben meistens auch irgendeinen so einen Elternkomplex, was auch lustig ist, weil das heisst, dass man, wenn man ein bisschen schwierig ist in Beziehungsfragen später, hat das meistens irgendetwas mit dem zu tun, mit den Eltern erlebt hat früher.
Ja.
Aber Tracy, du hast vorhin ja gesagt, du hast dich auf dem Weg daher, hast du dich noch vorbereitet auf der Zugfahrt und du hast vorhin, bevor das Mikrofon gelaufen ist, beziehungsweise die Aufnahme gelaufen ist, hast du mir schon verraten, dass du zu jeder Staffel, ausser zur vierten, eine kleine Zusammenfassung gemacht hast.
Ja.
Und vielleicht würde es noch helfen, den Leuten, die jetzt zulassen, da gibt es bestimmt ein paar, die die Serie nicht gesehen haben und vielleicht noch ein bisschen Hilfe brauchen. Um was geht es denn genau? Und wenn wir es schon ein bisschen angerissen. Möchtest du mal bei der ersten Staffel so ein bisschen erzählen, wie das überhaupt wir in die Serie einsteigen, das You?
Also es steigt echt damit ein, dass der Joe Goldberg in New York in einem Bookstore arbeitet. Und dort läuft eine Autorin, also sie ist eine Hobbyautorin, so viel wie ich das
Studentin,
verstehe.
Die auch gerne, wo
genau, sie ist noch Studentin. Genau, die da reinläuft und er verliebt sich, glaube ich, sofort in sie. Sie haben ein gutes Gespräch und er fährt sie sofort auf Stalken via Social Media. Und die reinläuft, die heisst Jennifer Beck.
Genau.
Aber wir nennen sie Beck. Genau. Genau. Und Beck wird sofort vom Joe gestalkt auf Social Media. Er findet dann raus, dass sie zwischen mal mit, also mit jemandem etwas hat, aber keine Beziehung. Freundet sich dann auch an. Er tut das natürlich alles zu seinem Gunsten drehen, dass er sich jeweils mit diesen Frauen anfreundet, wie eben auch bei Beck. Gut, bei ihr war es nicht so schwierig. Er hat gewusst, was ihr Hobby ist. Er ist schon sehr vernarrte Bücher. Sprich, sie haben eine gemeinsame Basis gehabt. Das war nicht so schwierig dort. Aber eben, er hat eine sehr gute Art und Weise, mit den Frauen zu reden und ihnen zu sagen, was sie hören wollen.
Er hat ja schon noch so einen gewissen Charme. Auch wenn er so eher so ein bisschen als Aussenseiter wirkt oder so ein bisschen eher introvertierter Typ, er hat eben schon so ein Gespür dafür, was er jetzt muss sagen für die Leute zu manipulieren. Schon fast ein bisschen, oder? Aber er hat ja schon so einen gewissen Charme, den er versprüht.
Genau, genau. Wo
halt gewisse Leute, die das ziemlich schnell durchschauen, halt auch durchschauen, weil es halt auch so durchschaubar ist, eigentlich, wenn man will. Aber eben für die, die es wie so nicht checken, für die kann das natürlich schon ein bisschen umgarnend wirken, glaube ich.
Ja, er ist halt sehr liebevoll und ist sehr herzlich und eben sagt, was sie hören wollen. Und darum ist es sehr einfach. Und ich glaube, aus der Perspektive von diesen Frauen ist es tatsächlich schwierig auszuzwingen, dass es gut, er meint es ja sogar ernst. Es ist ja nicht, dass es nicht ernst wird. Er verliebt sich ja wirklich mega in die Frauen jedes Mal. Es ist echt so ziemlich immer irgendwie eine Obsession da dabei. Also eine Obsession.
Besessen.
Das ist am ersten Moment, wo er sie sieht. Und es passiert eben hier auch. Beziehungsweise ist es eben so die erste Frau. Oder ja, wir erfahren auch, dass es eigentlich schon die zweite wichtige Frau in seinem Leben ist. Verliebt sich, schafft es irgendwie sie, um einen Finger zu wickeln. Findet dann, sieht dann so ein bisschen die Freundschaften in ihrem Leben von Beck. Und sieht dann eine Problemfreundin, das ist die Peach. wo er dann auch probiert umzubringen, weil er herausfindet, dass Peach so eine Vorliebe für Frauen hat und vor allem sich auch in Beck verliebt hat mal und gestalkt hat und Fotos von ihr gemacht hat.
Also eigentlich sein Äquivalent in weiblicher Form.
Genau, ein bisschen, ja, stimmt.
Was ja auch witzig ist, wenn ich da schnell darauf einhake, wir begleiten ja den Joseph und wir hören ja immer, was er denkt und wissen wir ja auch immer genau, wie er auf seine kranken Sachen kommt, auf das, was er jetzt das Gefühl hat, er müsse es machen. Und lustigerweise, wenn sobald es nicht bei Peach, da kommen wir ja nicht mit über, was rundum alles passiert ist schon, oder ihre Gedanken kommen wir ja nicht mit über. Und durch das wirkt sie für uns als Zuschauende unsympathischer als der Joe, weil wir wie nicht nachvollziehen, was dort genau passiert ist. Aber im Prinzip sind beide genau gleich schlimm.
Stimmt, ja.
Eigentlich. Aber wir finden Peach gleich doof auf eine Art. Darum ist es eben doch ein bisschen blöd zu sagen, die Serie ist nicht, also weißt du, sie ist dumm oder oberflächlich und wie soll ich sagen, nicht tiefgründig, weil eigentlich spielt sie ja mit unseren Erwartungshaltungen oder wie, dass wir Serien konsumieren, Filme und so, und was mit uns passiert, wie Sympathie entsteht, dass es ja dort mit uns auch ein bisschen spielt, oder uns immer wieder den Spiegel vorhält und so sagt, haha, jetzt haben wir dich echt verwünscht, warum sympathisierst du mit dieser Figur, die eigentlich genau gleich schlimm ist wie die andere, die hat sich ein bisschen mit dem gespielt.
Ja.
Darum finde ich es eben noch spannend. Aber eben, du bist Peach gewesen.
Genau, wir rooten ja mega für Joe eigentlich, wenn er Peach probiert umzubringen.
Ja, weil wir
im gleichen Moment denke ich mir so, was macht er da? Wieso? Peach probiert dann irgendwie, also es gibt mehrere Ereignisse, wo Beck dann irgendwie nicht mit ihr befreundet sein und er schafft es irgendwie auf die Mitleidstour, dass Beck wieder zurückkommt als Kollegin. Sie haben dann irgendwie so ein Wochenende in einem Haus, wo sie dann noch der Ex, glaube ich, von der Beck einlädt oder irgendein Ex-Kollegin, so etwas. Dort nehmen sie Drogen und sie probieren das dritte Beziehung zu haben, aber die Beck hat nicht wollen. Und der Joe ist ja bei dem ganzen Schauspiel dabei gewesen, beziehungsweise sich versteckt, eben wieder gestalkt. Peach hat es herausgefunden, schießt mit der Waffe auf ihn, verletzt ihn, aber schlussendlich schafft er sie umzubringen. Und da haben wir schon irgendwie den zweiten, dritten Tod von der ersten Staffel. Lass es aber wie Suizid aussehen. Beck braucht danach eine Therapie. Er hat das Gefühl, sie hat mit dem Therapeut etwas. Machen sie Schluss. Nachher hat er irgendwie 3 Monate später schon eine neue Beziehung mit ihr. Aber geht zurück zu der Beck, weil er sie vermisst. Weil er sie wieder gesehen hat. Sie hat wieder ihn gesucht. So. Und dann findet er aber heraus, dass sie tatsächlich etwas mit dem Therapeut hatte. Und er verzeiht er ihr aber auch wieder. Wie ist denn der Zug? Er sperrt sie ja näher in das.
Ja, er hat in seinem Buchladen, im Keller, hat er so einen Glaskasten. Und der also, beziehungsweise sein Vorgänger, der Mr. Mooney heisst er, glaube ich, der hat ihn so, das ist ein bisschen wie sein Ziehvater, der ihn so in den Buchladen eingeführt hat. Und hat eben dort so einen Glaskasten, wo sie die wertvollen Bücher drin tun, weil dort die Luftverhältnisse perfekt sind, auch die Temperatur, weil auch das Papier natürlich auch viel empfindlicher ist. Und darum jetzt der Glaskasten. Und der Joseph missbraucht den Glaskasten. Joseph, obwohl er eigentlich Joe heisst. Aber Joe. Das ist eben Peach, sagt und darum immer so provokativ Joseph.
Ja, genau.
Fühle mich eben auch ein bisschen verleitet, ihn Joseph zu nennen. Nein, und sperren dann die Leute dort innen in diesem Glaskasten. Der Glaskasten hat ja auch noch für die weiteren Staffeln ziemlich wichtige Bedeutung, weil der dann immer wieder so als Gefängnis gebraucht wird, für gewisse Leute dort drin einzusperren. Und eben der erste, die Liebelei von Beck, die er am Anfang aus dem Weg räumt, wird ja zuerst dort eingesperrt, bevor er vergiftet.
Der Benji.
Ja. Und irgendwann ist der Joe versteckt alle Sachen, er sammelt natürlich auch Sachen Unterwäsche vor Beck irgendwie, wo er versteckt, er hat ihr das alte Handy, hat er gestibitzt, damit er ihre Nachrichten auschecken kann. Er hat das Handy von ihrer besten Freundin, die er eben umbringt, hat er versteckt. Ihren Laptop klaut er dem mal irgendwie auch noch. Dann hat er die Zähne von Benji, hat er auch noch versteckt, weil anhand von Zähnen kann man ja auch identifizieren, wer die Toten sind. Er hat ihn, nachdem er sie vergiftet hat, verbrannt im Wald und die Zähne auf die Seite da. Genau. Und Beck findet irgendwann das Versteck und sieht, was der Joe alles gemacht hat. Der Joe kommt das mit über, sperrt es eben dort in den Glaskasten ein. Und sie schafft es dann irgendwie dort rauszukommen.
Weil sie irgendwie überzeugt, dass sie ihm verzeiht. Ja. Sie hat das Buch anfangen zu schreiben in diesem Glaskasten.
Er hat ihr in den Glaskasten eine Schreibmaschine rein, damit sie endlich ihr Zeug schreibt, weil sie halt immer so ein bisschen umeiert und sich nie irgendwie so nie wirklich herhockt und das Zeug schreibt und durch das Drama, was sie erlebt, dass sie eingesperrt ist worden, schafft es eben dann die Geschichte zu schreiben. Also das Buch ist wie fertig und sie wickelt dann Joe um den Finger, indem sie sagt, ja, sie hat ihn begriffen und sie liebt ihn und so. Und dann macht er die Tür auf und sie überwältigt ihn und sperrt ihn ein. Nur blöd, dass er im Glaskasten irgendwo noch einen Zweitschlüssel versteckt hat, bricht dann raus und bringt sie dann um, veröffentlicht dann postmortem ihr Buch in ihrem Namen. Und so wird sie dann nach ihrem Tod noch doch noch berühmt als Schriftstellerin. Und das hat dann so ein ja, süß-sauren Beigeschmack, der Schluss. Dann. Also, ja.
Genau. Well, eben, bringt sie schlussendlich um. Und als er wieder in Ruhe in seinem Buchladen schafft und weitermacht, taucht ganz am Ende von der ersten Staffel seine Ex-Freundin Candace auf. Und wo er eigentlich gemeint hat, dass sie tot sei.
Ja.
Und dann kommt er eigentlich zur zweiten Staffel, weil so geht es ja dann weiter.
Genau, er muss ja dann abhauen, weil sie ihn gefunden hat. Er hat scheinbar, stellt sich dann später raus, bei ihr etwas Ähnliches abgezogen, wie schon bei Beck. Die geht ihm auch fremd, die Candace. Er bringt dann den Typ um, wo sie mit ihm fremd gegangen ist. Er hat eine Auseinandersetzung mit ihr und schöpft sie. Und sie schlägt den Kopf an und er hat das Gefühl, sie sei tot. Und dann vergrabt sie irgendwo im Wald, aber stellt sich dann heraus, dass sie gar nicht tot war.
Mhm. Und darum kommt sie zurück, konfrontiert ihn. Er hat Angst, flüchtet von New York, wo er vorher war, nach Los Angeles. Mhm. Und so fährt die zweite Staffel an. Mit dieser Konfrontierung von Candace. Eben noch zu New York. Und dann, als er jetzt allein ankommt, zügelt er in eine neue Wohnung, nimmt eine neue Identität an, von einem Will Bettelheim, wo er entführt auch und in den Glaskasten sperrt, wo er irgendwie lustigerweise von New York auch auf Los Angeles gebracht hat. Das habe ich auch noch witzig gefunden. Oder hat er einfach
ist das so? Ja, hat er nicht zu Los Angeles
hat New York eingesperrt?
Hat er schon zu New York eingesperrt? Ich weiß auch nicht. Das ist ja auch ein bisschen egal.
Auf jeden ist Fall. Egal.
Auf jeden sperrt Fall. Er in einem Glas. Er hat dann so wie einen, wie sagt man denn, so einen Abstellraum gemietet zu Los Angeles. Das sieht man noch viel so bei den Amerikanern.
Ja,
viel
genau,
so,
genau.
So wie Garage sieht die fast ein bisschen aus, wo sie dann wie ihre Sachen so zwischenlagern, wenn sie irgendwie in der Wohnung zu wenig Platz haben. Also
das ist es gewesen, genau.
Und dort hat er eben so einen Glaskasten aufgebaut, wo ja auch interessant ist, die Glaskasten müssen ja extrem teuer sein. Aber also erstens, wie kann er sich das leisten? Zweitens baut er sie dann auch selber auf dort. Aber ja, eben. Über Realismus müssen wir, glaube ich, bei dieser Serie nicht diskutieren, auch wie Stalking dargestellt wird. Das hat auch mit dem Realismus auch weniger als mehr zu tun. Mm. Aber eben, ist ja gleich.
Ja, auf jeden Fall fährt er wieder in einem Buchladen an zu arbeiten, weil das seine Passion ist und auch das Einzige ist, was er kann. Das ist der Buchladen von der Familie von der Quints.
Mm-hmm.
Und dort tut er seine toxischste Beziehung von all diesen Staffeln kennenlernt, Love.
Genau, die heisst ja noch Love.
Die heisst ja noch
so,
Love.
Wieder so in your face ist. Vor allem, wenn man es dann auf Englisch schaut, oder? Weißt, so wenn er da seine Monologe im Kopf irgendwie führt, dann immer Love, 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 hat es dann auch immer so eine zweideutige Bedeutung, weil es ja einerseits auf sie anspielt, aber andererseits auf die Liebe an sich. Dann hat er so Auseinandersetzungen und meint eigentlich ja sie, Love, aber es tut dann auch so sein ganzes Verhältnis zur Liebe so ein bisschen widerspiegeln, wenn er eben so seine inneren Kämpfe führt, sage ich jetzt mal. Wer möchte ja eigentlich mit dem allem abschließen, was vorher passiert ist. Und darum möchte er sich ja zuerst schon nicht auf die Love einlassen, sich auf die Distanz behalten oder nur mit ihr befreundet sein, weil er eben Angst hat, es passiert mit ihr nicht das Gleiche wie mit der Beck.
Genau, also er kennt eigentlich seine Fehler, hat Angst davor, wieder den gleichen Fehler zu machen, verliebt sich aber schlussendlich dann trotzdem mit Love.
Und ist mit ihr in einer Beziehung.
Genau. Und freundet sich auch mit ihrem Zwillingsbruder Forey an, der ja den Buchladen führt von der Familie.
Also es ist ja nicht nur ein Buchladen, es ist so ein kleiner, fast ein gemischt Warenladen, in Anführungszeichen. Es hat ja noch Bäckerei und es kommt für mich so ein bisschen wie so ein Hipster-Bioladen. Es ist irgendwie ein bisschen, wo noch Bücher verkauft werden, einfach alles, was so ein bisschen hip ist. Und der Joe macht sich ja gerne so ein bisschen lustig über die Leute zu Los Angeles, oder weil sie alle so das Gefühl haben, sie sind jetzt halt so die...
Er hasst es, glaube ich. Er ist wirklich so mega der Vintage-Buchladen-Mensch und das ist so gar nicht
sein. Ja, es ist sehr oberflächlich und echt so vor allem zum... So bisschen, das sind so die Instagram-Leute, so bisschen, oder Social-Media-Leute, die einfach vor allem gerne posen mit allem, was sie haben, oder? Und hey, geh jetzt halt in den Laden dort das Zeug einkaufen, weil der halt so angesagt ist und das so artsy-mässig, oder? Und ja, so wie man sich auch heute als jemand, der ein bisschen älter ist, so ein bisschen die Generation Z vorstellt, oder so. Genau, oder, wo ja so. Viel, viel immer so ein bisschen belächelt als die Generation, die ja eh nur noch vor allem gerne ein bisschen das Gleiche tut und einfach zeigt, was sie macht und eigentlich nicht mehr viel dahinter steckt. Genau. Und das widerspiegelt eigentlich so ein bisschen die ganze Gesellschaft.
Genau. Und er kritisiert die sehr. Mhm. Weiter geht's noch mit neuen Charakteren. Also nebst Love und Fordy natürlich. Die Vermieterin von ihm, Delilah, mit der jüngeren Schwester Ellie, wo er sich sehr mit ihr anfreundet, hat es recht gut mit ihr, weil sie ist recht so keck drauf. Mhm.
Das ist übrigens, da muss ich noch schnell einhängen, das ist auch so ein bisschen eine Art und Weise, wie sie Serie probiert, die Show ein bisschen menschlicher darzustellen, weil schon in der ersten Staffel hat sie so einen jüngeren Charakter gehabt, Paco, das war der Nachbar, wo seine Mutter ist drogenabhängig oder er muss zumindest probiert, von der Drogen wegzukommen und hat hier eine recht toxische Beziehung mit einem Bewährungshelfer, ist es, glaube ich. Und der Paco, der sucht dann immer so ein bisschen Schutz beim Joe. Und der Joe gibt dem Paco immer Bücher, die er lesen kann, damit er sich auch ein bisschen, und nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche. Und in der zweiten Staffel ist es eben so mit der Ellie, die übrigens gespielt wird von Jenna Ortega, die jetzt richtig durch die Tilly gegangen ist mit gewissen Sachen. Rollen, die sie gemacht hat. Und auch dort eben wieder so ein bisschen die menschliche Seite vom Joe zu zeigen, die auch dabei helfen soll, dass wir eben so ein bisschen in diesem Zwiespalt sind, weil wir uns mit ihm oder Sympathie aufbauen können mit ihm.
Genau.
Was echt auch so eine billige Art und Weise ist, ihn menschlich darzustellen, aber es wirkt eben, es
funktioniert. Ja, und da kommen wir dann später drauf. Er bringt ja die toxische Beziehung, also der Freund von dieser Nachbarin in der ersten Staffel bringt er ja um, weil er eine Gefahr wird, auch für den Paco, für ein Kleines und für die Mutter. Und er will ja den Paco nicht ohne Mutter lassen. Das ist ja wieder, also er bringt einfach wirklich jemanden um, damit die geschützt sind. Das ist wie so, das ist ein Held.
Ja.
Oder? Man denkt sich so, er hat etwas Gutes gemacht.
Man könnte es als Kavaliersdelikt bezeichnen. Oder? Genau. Eigentlich ist es ein Delikt, was er macht, aber die Beweggründe sind ja eigentlich edel, in Anführungszeichen.
Und das Gleiche passiert in der zweiten Staffel auch, weil Ellie, eben die von Jenna Ortega gespielt wird, die hat eine Freundschaft mit einem Comedian, der Henderson. Und Delilah, die Schwester von Ellie, will nicht, dass die befreundet sind, weil sie ist überzeugt, dass der Henderson sie mal betäubt hat und vergewaltigt hat, als sie jünger war. Und hat Angst, dass ihrer jüngeren Schwester das Gleiche passiert. Der Joe hat dann sich da, hat seine Stalking-Kenntnis für einen Code und herausgefunden, dass er tatsächlich auch bei der Ellie das genau Gleiche probiert hat. Er ist gerade dort gewesen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, hat sie können retten, indem er mit ihm hat angefangen zu schlägeln und aus Versehen auch umbringt. Also er hat schlussendlich wieder das Mädchen, das vulnerable Mädchen können vor einer Gefahr retten, in dem Sinn. Und ja, weiter geht es ja dann, vielleicht muss man erwähnen, im Verlauf jeder Staffel schafft es irgendwie immer, die Morde zu coveren. Mhm. Also er kann sie irgendwie auf jemand anderes in die Schuhe schieben. Weil Zufälle sich gerade so ergeben.
Ja, es gibt immer jemanden, der so das Gefühl hat, da stimmt irgendetwas nicht. Mhm. Aber am Schluss ist es dann immer so, dass er davon kommt und irgendwie eben allen anderen jemand anderem kann die Schuld in die Schuhe schieben oder den Verdacht auf jemand anderen lenken.
Und hier ist es dann, also wenn wir es jetzt noch schnell zusammenfassen, die zweite Staffel, noch etwas Wichtiges, wo man nicht sollte, kurz zusammenfassen. An einer Familienparty von den Quins taucht der Fordy ja mit der neuen Freundin auf, mit der Amy. Und Amy ist die Candace. Und die hat ihn wirklich auch gestalkt, quasi, der Joe. Also sie hat ihn gesucht. Und gefunden, wo er ist. Hat der Fordy um den Finger gewickelt und jetzt wird sie da als eine neue Freundin von ihm vorgestellt. Und der Joe verknüpft natürlich extrem ab dieser Erscheinung und sie hat ihm einfach gedroht, hey, ich werde dich hier noch
bloßstellen,
verraten, du wirst untergehen.
Ja, ihr geht es ein bisschen, also sie hat ein bisschen zwei Motivationen. Einerseits möchte sie sich ja rächen für das, was ihr passiert ist. Andererseits möchte sie ja die Leute auch schützen, wo er jetzt verkehrt, der Joe ist ja genau weiss, dass jetzt dort das Gleiche passieren kann, allen voran eben dieser Love. Wo ja der Joe dann zusammen ist mit ihr, hat Candace beschissen, dass ihr das Gleiche passiert, dass sie plötzlich unter der Erde landet, wenn sie weiterhin mit dem Joe verkehrt.
Genau. Und lustigerweise kommt da hier so ein bisschen der Plot-Twist von dieser Staffel. Das Love fängt an, misstrauisch werden gegenüber Candace. Und Candace erzählt dann der Love, hey, im Fall, ich bin nicht die Böse, der Will, also alias Joe, hat das und das und das und das gemacht. Und sie konfrontiert ihn wieder. Er verweigert, dass er probiert, Candace umzubringen. Aber glaubt ihm, sagt ihm glaubt sogar nochmal, dass sie ihn liebt, aber verlässt ihn gleich. Nachher passiert etwas dazwischen noch. Delilah, die Vermieterin, die sehr gut mit einem Polizist befreundet ist. Und der sagt ihr Heimfall, der Henderson, der hat sich nicht selber umgebracht, wie es der Joe hat dargestellt. Der ist umgebracht worden. Und sie hat dann so ein bisschen angefangen zu stöbern und hat dann den Glaskasten beim Joe gefunden. Und er hat sie dann dort aus Verzweiflung, weil er nicht gewusst hat, was machen, weil sie ihn hat verraten, gerade eingesperrt worden. Und währenddessen braucht er vor die der Bruder von der Love Hilfe von ihm, für ein Filmskript zu schreiben. Gibt ihm LSD, damit das Ganze ein bisschen einfacher geht. Und in dieser, so high, wie er es war, hat er eigentlich ein Filmskript geschrieben, wo seine ganzen Taten verraten. Candace ist dann so, hey, siehst du jetzt, das, was du da mir zeigst, das Filmskript, das ist genau das, was passiert ist. Der Joe hat jetzt eigentlich verraten, was passiert ist. Er will dann die Love dazu überzeugen, dass das so ist. Ah ja, und der Joe hat in der Zwischenzeit die Leila im Glaskasten tot gefunden. Hat nicht gewusst, was machen, hat sie auch mal beseitigt. Nein, stimmt nicht, nicht beseitigt. Die Candace hat ihn verwünscht. Sperrt ihn ein mit der Leiche von der Leila. Und dann kommt Love. Und dann gibt es so einen Moment, wo du denkst, ja, jetzt glaubt sie ihr endlich. Love glaubt jetzt der Candace. Dann hat sie ihn verraten und dort rausholen, also aus dem Kasten holen, für das er in den nächsten Kasten kann. Dann ins Gefängnis. Ja. Aber nein, Love bringt die Candace um. Nein, das ist für mich der grösste Plot-Twist.
Ja, das ist recht ein Twist, weil es stellt sich heraus, dass die Love eigentlich genau gleich gestört ist wie der Joe. Und auch schon in der Vergangenheit, also, so was bretscht da die ganze Zeit, das stimmt, die sind auch draussen am Arbeiten. Also falls ihr irgendetwas gehört, bretschen, das ist nicht Tracy oder irgendwo Tracy abschlägt oder umgekehrt, sondern das ist irgendwo im Hintergrund jemand etwas am Bauen da von aussen. Das soll ich jetzt nicht weiter stören, aber auf jeden Fall eben, stellt sich heraus, dass die Love schon in Kindheitszeiten irgendein süße Mädchen von ihr und vom Forti umgebracht hat, weil der Forti dann zumal ein Verhältnis mit der hatte, als er noch minderjährig war. Und dann eigentlich schon ihre Mordlust geweckt ist worden, und jetzt eigentlich auch während der ganzen Staffel, der zweiten Staffel im Hintergrund, erstens mal der Joe hat gestalkt, weil sie sich eben so verliebt hat, wie er war, so in seine Subjekt der Begierde, da kommt mir nicht besser sein, als immer das Subjekt der Begierde zu sagen. Und am Schluss sind sie dann auf jeden Fall gleich zusammen. Also der Joe, der Heuchler, findet ja, nein, es geht ja gar nicht, oder? Die ist ja gestört, die Alte.
Weil sie hat ja noch Delilah umgebracht.
Ja, genau. Und Candace und der Joe findet, nein, die ist ja völlig gestört, obwohl wir als Zuschauer, die ja schon lange gemerkt haben, das ist ja genau gleich, oder? Und er kann es einfach bei sich selber ist natürlich etwas anderes, als wenn es dann auch bei anderen ist. Möchte sie eigentlich ja umbringen, also die Love. Sie ist aber dann schwanger. Und darum lässt er sie am Leben und probiert ja dann am Schluss mit ihr zusammen ein Leben zu führen, so à la, ja, vielleicht geht's ja gleich und so, und sie ziehen dann irgendwo so in die Suburbs, also in einen Vorort von Los Angeles, wo dann auch die dritte Staffel spielt, aber eben so wie à la, er probiert jetzt ein Familienleben, ein normales zu machen und hat halt da...
Kommt dann noch wichtige
genau, Tod. Sie schaffen es, beziehungsweise am Schluss sieht es dann so aus, als ob ihre Brüder all die Morde begangen hat.
Genau, weil sie gestritten, der Joe und der Forti. Der Forti will den Joe umbringen und dann kommt die Polizei und
er schießt ihn und dann sieht es halt so aus, als ob er auch die Morde gemacht hat.
Ja, also, und wieder jemandem die Schuld in die Schuhe.
Ja, aber genau. Oh, ja, sie schafft es wieder, dass jemand Angst dafür muss herhaben, beziehungsweise der kann gar nicht wirklich herhaben, weil er ja tot ist. Aber was man aber auch noch muss sagen, in jeder Staffel gibt es immer jemanden, der eigentlich wie Bescheid weiss. Und in dem Fall ist es Ellie, also die Schwester von Delilah, weil die weiss ja dann, was passiert ist. Der Joe schickt sie aber weg, gibt ihr auch noch Geld mit. Ja. Und weil ja die Familie von Love recht wohlhabend ist, kann er sich auch leisten, ihr auch im Nachhinein noch immer Geld schicken. Mhm. Aber er schickt sie eigentlich weg. Aber sie ist eigentlich eine Mitwisserin, die er wie Latla ziehen. Und das sind ja dann immer so die Unsicherheiten, in der ersten Staffel war es der Paco, der ja auch mitbekommen hat, dass der Joe Leute umbringt und so. Und ja, mitbekommen, dass das Becken eingesperrt war im Keller und alles. Also es gibt immer so die, die Bescheid wissen am Schluss, aber die kommen auch später nicht mehr vor. Also in den weiteren Staffeln werden sie zum Teil nochmal erwähnt, aber man kommt sie nicht mehr mit über. Du weißt genau, das sind Mitwisser, die jeden Moment eigentlich wieder auftauchen können. So Deus Ex Machina-mässig, sagt man ja so im Film
Jargon.
Im Film Jargon-mässig sagt man das alles. Das sind so die Wendungen, die so zufällig oder so eingestreut werden, plötzlich so aus dem Nichts aus auftauchen. Und das haben wir immer so überlegt, dass plötzlich irgendjemand von diesen Mitwissenden auftaucht. Candace ist ja auch so eine gewesen, in der zweiten Staffel, die taucht auch plötzlich auf und weiss eigentlich alles.
Genau.
Also, es ist
wer auch noch weiss, dass er so ein bisschen shady ist, aber er weiss nicht, dass er Leute umgebracht hat, ist ja der Will. Dem, der seine Identität
geklaut hat. Ja, den lässt er auch noch frei. Genau.
Einen, den er nicht umgebracht hat, übrigens. Das stimmt. Ja. Von dem sind so zwei Leute, die wissen, was er gemacht hat bis jetzt.
Ja, es gibt noch mehr, aber das können wir dann am Schluss noch machen, wenn wir darüber reden, was in der fünften Staffel passieren könnte. Ja, ja. Dann haben wir eben wirklich noch so ein paar so Figuren, die plötzlich auftauchen könnten, die einen Strich durch die Rechnung machen können aus seinen Plänen. Und ich stelle mir jetzt vor, jemand, der zulässt und das nicht sieht, ist ja völlig verloren jetzt schon. Also was ihr eigentlich müsst wissen, in der ersten Staffel ist Dr. Joe Beck. Die stirbt am Schluss von dieser Staffel. Er muss abholen, weil seine Ex auftaucht, geht auf Los Angeles, verliebt sich dort in eine noch grössere Psychopathin, kann man fast sagen, will mit der ein Familienleben führen, wo er die dritte Staffel einsetzt. Dort leben sie eben so in einem Vorort von Los Angeles. Das Kind ist geboren mittlerweile. Genau. Und dort probieren sie eigentlich so ein bisschen normales Leben zu führen, aber es geht natürlich nicht beim Joe. Er fährt dann plötzlich seine Nachbarin an, fast stalken, was dort ein bisschen anders ist als in den anderen Staffeln. Die wird ziemlich schnell aus dem Weg geräumt, weil die Love, also seine Frau jetzt, die ist ja eben auch ein bisschen gestört, haben wir herausgefunden, die bringt die relativ früh schon mal um. Und die ist schnell aus dem Weg geräumt. Ihre Mann von dieser Natalie heisst die, wo der Joe ja eigentlich so wieder als Subjekt seiner neuen Begierde auserwählt hat. Der Mann von ihr, der probiert dann herauszufinden, wer das genau da dahinter steckt. Und das ist dann so ein bisschen, die dritte Staffel, muss ich auch sagen, ist bei mir so ein bisschen die am wenigsten hinterlassen hat, weil es dort auch haben sie noch so gewisse...
Es passiert recht
viel. Probieren auch denen, einem anderen, so einen typischen Saubermann, so einen Ned Flanders-Typ, sage ich jetzt mal, von den Simpsons, der Mord von Natalie unterzujubeln. Und hat es noch irgendwie, eben in diesem Vorort leben auch ganz viele so verschiedene Leute, also ein bisschen gestalten, was ich nicht mit ihnen zu tun habe. Im Endeffekt, glaube ich, wichtig zu wissen ist aber, dass sich der Joe, nachdem das mit der Natalie ja nicht geklappt hat, weil die gestorben ist, oder weil die umgebracht ist worden von Love, sich ein neues Subjekt der Begierde auswählt, und das ist eine Bibliothekarin, genau, dort schafft er dann auch in der Bibliothek, in dem Vorort, weil ihm das Vorortleben eigentlich auch wirklich zuwider ist, scheisst ihn ja richtig an, und eigentlich möchte er auch nicht mit Love zusammen sein, und am Schluss läuft es dann auf das raus, dass er unterjubelt der Love dann auch die Morde. Also sie haben ja wie so eine, sie wollen sich dann am Schluss wie gegenseitig umbringen.
Das ist ganz, ganz am Schluss.
Genau. Und irgendwie schafft es der Joe dann die Love zu überwältigen, überwältigen, sehen wir dann?
Ja, aus der Kraft setzen. Probiert ja ihn aus der Kraft setzen und hat ihm ja ein Gift gegeben. Das gleiche, wo
ein Lähmungsgift.
Das Lähmungsgift, das gleiche, was sie ja am Ex-Mann, weil sie ja die Love ist ja verwitwet, hat gegeben. Und man hat ja dann allen erzählt, dass sie wegen Krebs gestorben. Aber die Mutter von Love ist überzeugt, dass die Love ihn umgebracht hat und mir fängt ja näher raus, sie sagt es ja, glaube ich, das ist das Gleiche, wie ich meinem Ex gegeben habe, oder meinem verstorbenen Mann. Und er hat aber vermutet, dass sie das macht, weil sie sich ja so fest nicht vertrauen, hat er schon das Antidote, wie sagen wir, Antigift, hat er vorher schon geschluckt. Sprich, es hat nichts, also es hat einen kurzen Effekt gegeben, und er ist er wieder verwacht aus der Lähmung, hat ihr können das Gift spritzen und sie dann umgebracht.
Ja, genau, sie ist dann wie gelähmt und er fackelt dann die Hütten ab, schneidet sich noch ein paar Zehen ab, tut die in einen Kuchen verarbeitet, damit es so aussieht, als ob die Love ihn, ihn zu essen verarbeitet hat, brennt dann die Hütten ab, so dass es eben aussieht, dass sie beide tot sind und schafft es eben dann so zu drehen, dass es aussieht, als ob die Love all die Morde in diesem Vorort gemacht hat. Er kann dann flüchten, abhauen, weil man ja das Gefühl hat, er sei tot. Sein Kind geht ab bei seinem Arbeitskollegen, wo
das Kind hat, weil er adoptieren und nicht geschafft hat.
Mit seinem Lebenspartner zusammen. Und er haut er ab und will eben dieser Marianne hinterher, dieser Bibliothekarin, die er vorher schon Und die weiss ja, dass mit ihm etwas nicht stimmt, ja, weil Love ihm kurz vorher noch gesagt hat, hey, Joe, das ist im Fall ein schlimmer Finger. Und er probiert dann am Ende der dritten Staffel die Marianne zu finden und reist auf Paris, weil das Gefühl, sie ist dort hergegangen. Ich hoffe, jetzt dir nicht zu viel vorweg genommen, aber ich denke, wir müssen... Das ist
gut zusammengefasst. Erst mal ein bisschen detailliert
zusammengefasst. Das macht nichts. Das ist gut. Man kann immer so ein bisschen... Gegen Schluss wird man immer wie schludriger. Das ist gut.
Das ist gut.
Ich übernehme jetzt das Schludrige und du hast jetzt das Ausführliche gehabt.
Du musst jetzt aber dann noch das vierte übernehmen, ja. Das ist das, was ich nicht notiert
ja,
habe.
Gut, jetzt probiere ich es auch relativ kurz zu fassen. Der Joe reist so ein bisschen durch Europa, probiert eben die Marianne zu finden. Und wir treffen ihn dann zu London, was ich übrigens ein sehr cooles Setting finde, weil ich die Stadt recht cool finde. Oder irgendwas Grossbritannien bei mir so ein bisschen gewissen. Es hat einen Charme versprüht, ich weiss nicht, das sehe ich eben eher gern. Er findet Marianne dann zu London und sie hat Angst vor ihm und er merkt, hey, nein, er muss sie wie laufen. Weil er kann sie jetzt sicher nicht mehr von sich überzeugen und er möchte aber auch ein anderer Mensch sein und darum lässt er sie laufen. Hat man das Gefühl. So fühle ich mich jetzt mal vorweg. Und er gerade in so einer Clique, die so aus ja, so schnöseligen Briten besteht, so mit 20er auch, sie das auch irgendwie auch gerne Party machen, Drogen nehmen und so. Und er selber arbeitet als Literaturprofessor an der Uni, hat sich mittlerweile an ein Bart gewachsen, nennt sich auch anders natürlich, hat sich irgendwie falsche Identität können zuzulegen, dass er eben als amerikanischer Literaturprofessor dort auftritt. Hat einen Arbeitskollegen, der auch so in dieser schnöseligen Clique unterwegs ist und ein rechtes Arschloch. Und der wiederum hat eine Freundin, die er zum neuen Subjekt der Begierde wird vom Joe und die verkehrt eben auch in dieser Clique und irgendwie die Clique verbandelt ist auch so ein Typ, ich glaube, der einzige, der Joe wirklich sympathisch ist, Therese Montrose, der auch als Bürgermeister von London möchte kandidieren. Mhm. Und der stammt eben auch so ein bisschen aus armen Verhältnissen. Ich habe immer so ein bisschen an Trump, sein Kandidat für einen Vize, denken. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie der heisst. Der J.D. Vance, der so ein bisschen aus ärmlichen Verhältnissen sich aufgeschafft hat und jetzt so das Vorbild ist von allen, also quasi vom Tauerwäscher oder sogar noch weniger als Tauerwäscher zum Millionär. Und das ist so der einzige Sympathieträger, so ein bisschen. Stellt sich aber dann heraus, dass im Umfeld von dem, was sich der Joe jetzt so ein bisschen bewegt, die Leute so einer nach dem anderen umgebracht wird. Und der Joe fragt sich, wer das ist, kommt dann so mysteriöse Nachrichten über. So eine App, wo scheinbar kannst Nachrichten schicken, die sich dann wieder selber löschen, wo ich mich dann gefragt habe, gibt es so etwas überhaupt? Mhm, genau. Aber das ist eben, weil der eine, also die Person, die offenbar hinter diesen Morden steckt, weiss, wer der Joe wirklich ist und sich verbunden fühlt zu ihm und dann die Morde eben macht und dem Joe sein Ziel ist eben, das zu verhindern, zu schauen, dass das aufhört und quasi jetzt er selber auf Mörderjagd geht. Mitte Staffel stellt sich dann heraus, dass es eben der Reese Montrose ist, der die Morde begeht, weil er eben so die Upper-Class-schnöselige britische...
Kill the Rich.
Ja, genau, so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt die Reichen abmurkst. Mm. Der Joe probiert ihn eben dann zu überführen und der Reese, der ist natürlich durch seine Beziehungen und seinen Status, den er hat, kann er den Joe relativ gut erpressen. Und manipulieren und ihm so ein bisschen wie sagen, hey, das und das musst du noch machen, sonst kommt alles aus, was du früher gemacht hast und Zeug und Sachen. Was aber schon so ein bisschen mysteriös ist oder so ein bisschen verdächtig ist, dass der Reese immer nur auftaucht, wenn er in direkten Dialogen mit dem Joe ist. Also er tut sich nie irgendwie mit anderen austauschen aus dieser Clique, was ihm aber erst später auffällt, wenn man dann so ein bisschen den Plot-Twist mitbekommt mit den Staffeln. Es stellt sich einfach heraus, dass der Joe die Morde selber begangen hat. Und dann gibt es eben so den Fight-Club-Moment, den ich gesagt habe, oder? Dass er sich eigentlich ein Gegenüber einbildet, das gar nicht ist. Also er hat irgendwie einen Podcast gehört von dem Reese Montrose und war so fasziniert von dieser Person, dass er sich eingebildet hat, dass der auch in seinem Umfeld verkehrt und dass der wie stellvertretend für ihn eben die Morde macht. Das kommt so eben ziemlich in der Mitte von dieser Staffel aus. Und Joe merkt eigentlich, dass er jetzt nicht nur mordet, sondern eben mittlerweile so gestört ist im Kopf, dass er sich schon einbildet, dass jemand anderes das macht. Und mittlerweile kommt er dann auch mit der Kate zusammen, die ja mit dem Typ zusammen war, den er als erstes umgebracht hat, der andere Literaturprofessor. Gegen Schluss merkt der Joe, hey, er ist wirklich so ein... Er kann es nicht mehr zurechtbiegen, er ist einfach ein schlechter Mensch und ich glaube, er muss jetzt das beenden und stürzt sich vor eine Brücke zu London in die Themse. Wo ich dann so gefunden habe, das wäre eigentlich mal ein cooler Schluss gewesen. Oder er mietet sich selber um, weil er merkt, hey, das Biest, wo ich bin, das kann ich einfach nicht zähmen und ich muss jetzt einfach die Menschheit retten vor mir selber. Stürzt sich in die Themse, wird aber nicht gerettet und lebt dann gleich wieder. Und Kate ist dann wie von ihm und sagt so, hey, geht's eigentlich noch, was machst du? Und er sagt, er sei ein böser Mensch und sie findet, sie sind genauso böse, weil sie hey, oh, durch das, dass ihr Vater so wohlhabend ist und eben, wie haben wir am Anfang kurz erwähnt, so der Inbegriff ist vom bösen Unternehmer, über Leichen geht par excellence und sie eben auch ein bisschen so ist und für ihn geschafft und so. Und sie beschließen am Schluss, dass sie sich zusammentun, weil sie ja sich lieben und dann gehen sie zurück zusammen auf New York und wollen dort so Fadenschein, ich glaube, so ein bisschen Weltverbesserer, also sich als Weltverbesserer herstellen, weil sie recht wohlhabend ist durch das Erbe von ihrem Vater, bevor er kurz vorher umgebracht ist worden, auch vom Joe natürlich. Weiss ich dann gut zu machen, wo wir hören, der Joe am Schluss einfach so, das spiele ich dann als Outro ein von dieser Episode, echt so wie er sagt, ja eben, jetzt hat er ja quasi alle Möglichkeiten, die er nur haben kann. Er hat eine einflussreiche Freundin, hat viel Geld und jetzt steht er ihr quasi auf ihrem Weg ein bisschen zur Seite, wie sie jetzt die Welt möchte verbessern. Aber im Hinterkopf hören wir dann so, dass er jetzt, ich glaube, seine böse Seite definitiv akzeptiert hat, weil er noch sagt, aber er hat ja auch die Möglichkeit, sei es Mord, sei es anders. Jetzt kann er einfach das alles weiterhin schalten und walten, wie er will. Einfach für sein grosses Ziel zu verfolgen, das hat er immer noch das Gefühl, nämlich anderen zu helfen. Und das ist ja so ein bisschen das, was er das Gefühl hat. Und das ist vielleicht auch das, was du das Gefühl hast, das würde jetzt eigentlich noch als guter Schluss funktionieren, weil man nicht weiss, was passiert jetzt.
Ja, jetzt. Es ist halt, ich denke, mir wählt einfach den Schluss, dass der Böse gewinnt, aber dafür nichts mehr Böses macht oder will machen. Mal schauen. Und halt wie ein Abschluss findet, weil alle, die irgendwie etwas wüssten, sind nicht mehr rum oder fast niemand mehr oder sind irgendwie zum Schweigen gebracht worden. Und dann dachte ich, ja, jetzt kann er wenigstens in Ruhe mit seinen anderen. Ja, sie ist ja nicht gerade Psychopathin.
Nein, sie ist nicht so wie das Bitlove. Sie ist ein bisschen anders. Sie hat ja auch immer Gewissensbissen. Sie hat auch irgendwie in jungen Jahren halt irgendwie ist es einmal darum gegangen, dass sie ein Kind auf dem Gewissen hat, glaube ich, irgendwie.
Wo Krebs hat ja, genau. Bekommen durch ihre...
Ist, glaub, es ist, glaube ich, ein Pharma oder Chemieunternehmen.
Genau.
Ja, logisch, dass sie ja eh die Böseste, oder? Darum muss ja das zum Darstellen, wie böse das sie muss es ja als Pharma oder Chemieunternehmen sein.
Genau.
Auf jeden Fall ist sie verantwortlich, dass ganz viele Kinder sind gestorben oder Krebs bekommen haben. Und mit dem muss sie ja irgendwie auch leben. Und sie akzeptiert halt dann auch, was der Joe gemacht hat, weil sie das Gefühl haben, sie sind ja ähnlich. Und eigentlich geht es ja nur darum, dass sie sich gegenseitig, dass sie sich lieben. Und durch das können sie ja wieder den Zusammenhalt, die Vergangenheit hinter sich lassen und jetzt wirklich mit denen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, gut zu machen.
Genau.
Wobei man eben schon ein bisschen merkt, dass beim Joe...
Wahrscheinlich.
Ja, die Vergangenheit hat er jetzt, glaube ich, wirklich akzeptiert und einverlebt. Und da bin ich eben gespannt, was sich da in der fünften Staffel noch so alles ergibt.
Ja.
Weil der vierte hat er jetzt wirklich probiert, alles hinter sich zu lassen und die Morde aufzuklären, bis er merkt, dass er ja selber für die verantwortlich ist. Oder eben so der Fight Club-Moment.
Und man muss vielleicht noch erwähnen, er hat am Schluss dann gleich noch probiert, Marianne aus dem Weg zu aber hat es nicht geschafft.
Die schafft es dann irgendwie durch einen Trick abzuholen, sozusagen. Also so, dass es so aussieht, als ob sie tot wäre. Angeblich an Überdosis Medikament gestorben, weil er hat es eben nicht lange am Anfang, sondern eingesperrt, was er selber nicht mitbekommen hat, weil er eben so die gespaltene Persönlichkeit hat.
Er war dann auch ganz erstaunt, dass sie in diesem Glaskasten ist.
Er kann auch so ein bisschen anhand von dem, und er merkt plötzlich, dass er das alles gemacht hat, und er geht sich selber so ein bisschen auf die Spur und findet dann heraus, dass Marianne noch wieder so in einem Glaskasten irgendwo gefangen hat, in einem verlassenen Haus. Und sie schafft es eben durch das, dass sie ihn austrickst, dass er es...
Die Studentin
ist ja noch. Ja, er hat noch so eine Studentin, die dort noch mithilft, die immer hinterher nachher spioniert, die so ein bisschen auch Faszination hat für so Murder-Mystery-Sachen, wo ja am Schluss
die Marianne im Glaskasten sieht, ja, und ihr dann hilft, der Selbstmord vorzutäuschen.
Ja, die Überdosis vorzutäuschen, ja, sodass der Chosen dann irgendwo auf einer Parkbank aussetzt, wo sie dann verwacht und wieder auf Paris abholt, wo sie ursprünglich schon war. Und dort ist noch ihre Tochter. Und so. Ich habe das Gefühl, man ist völlig verloren. Lesen Sie doch schnell eine Zusammenfassung irgendwo im Internet, falls ihr jetzt überhaupt nicht rauskommt, um was es geht.
Ja, es ist kompliziert.
Ich sage jetzt schon ein paar Leute vor dem inneren Auge, wo ich genau weiss, dass sie den Podcast hören, die jetzt wirklich völlig verloren sind. Aber im Prinzip geht es einfach ein bisschen darum, dass es sich, ja, es ist typisch so für Serien, wenn man weiss, es gibt Fortsetzungen, dass man halt jeder Staffel probiert, so einen neuen Dreh reinzubringen, und das macht alles eben dann so ein bisschen kompliziert. Ich frage mich, wie gut das würde funktionieren, wenn man alles weiss und dann nochmal schaut. Weißt, merkt man dann schon, wo das alles nicht aufgeht, weil ich habe schon das Gefühl, das ist alles so verzettelt und unübersichtlich. Das kann ja hinten und vorne nicht aufgehen, im Endeffekt.
Ja, vielleicht findet man ja noch ein paar Sachen, die gar keinen Sinn machen.
Ja, ja. Aber eben, es geht so ein bisschen darum, eben zu zeigen, um was es eigentlich so ein bisschen geht. Du hast jetzt gehört, es geht in jeder Staffel mindestens ein Subjekt oder Objekt der Begierde für die Show. Und dann halt alles, was rundherum passiert, damit er eben die Liebe bekommt, wo er da so lechzt danach.
Genau.
Und interessant ist ja, dass die Serie auf Büchern basiert.
Genau. Darum, vielleicht, wenn man die Bücher liest, weiss man, was mit der fünften Staffel passiert.
Ja, nein, aber noch schnell, es hat mich aber Wunder genommen, wie das genau aussieht. Es ist, die ersten beiden Bücher sind eigentlich so die erste und zweite Staffel mit gewissen Änderungen, also es ist nicht alles eins zu eins genau gleich. Das dritte Buch ist eine völlig andere Geschichte als die dritte Staffel. Da gehen sie einen völlig anderen Weg. Ich habe mir das auch noch irgendwo auf die Seite getan, damit ich das jetzt hier noch schnell erzählen kann, wie die Zusammenfassung vom dritten Buch habe ich so auf einer Bücherseite gefunden. Lovely Books. Und eben die Zusammenfassung von den ersten beiden Büchern. Das erste Buch heisst «You, du wirst mich lieben», wie natürlich die Serie heisst. Das ist eigentlich die Geschichte von der ersten Staffel. Band 2 heisst «Hidden Bodies», «Ich werde dich finden». Und ist eigentlich dann eben so ein die Geschichte, die man erzählt hat, zweite Staffel, wo der Joe zu allein ist. Und das dritte Buch heisst dann «You Love Me», ist im 21. rausgekommen, also etwa dann, wo, glaube ich, die dritte Staffel rausgekommen ist, so ein bisschen zeitgleich. Und eben da steht dann, dass er, der Joe, hat so ein bisschen alles satt, Grossstädte und Liebe und probiert ein bisschen dem mal, um zu entfliehen, zieht sich auf eine idyllische Insel im pazifischen Nordwesten zurück und möchte eigentlich ja, halt alles hinter sich lassen, was er da angestellt hat. Nimmt dann einen Job an in der örtlichen Bibliothek und hat dann eben gleich wieder so ein Subjekt der Begierde. Jedes Mal einen Shot nehmen, wenn ich das sage, dann seid ihr sicher betrunken am Ende dieser Folge. Die ist hier Mary Kay DiMarco. Könnte natürlich Anspielung sein auf Marianne. Möchte aber die Vergangenheit, Fehler aus ihrer Vergangenheit nicht wiederholen. Und probiert eben auch die Mary auf eine altmodische Art und Weise zu erobern, also ohne sie vorher zu stalken und gewisse Informationen über sie zu sammeln. Und er kann für sie nur hoffen, dass sie da bereit ist, sich zu erobern. Und das spricht, glaube ich, schon Bände. Heute kann man sich vorstellen, wahrscheinlich, dass es eben nicht so einfach ist, mit ihrer altmodischen Art die Dame zu erobern und sich auch wieder auf seine alten Fähigkeiten zurückbesinnt, die wir ja kennengelernt haben in der Serie. Aber es kann eben gut sein, dass jetzt die Serie natürlich einen anderen Weg eingeschlagen hat, weil die Bücher, wie das ähnlich ist bei Game of Thrones, die Serie irgendwann die Bücher überholt hat.
Ja, genau. Ja, da sind wir einfach gespannt, was dann in der fünften Staffel passiert.
Ja, jetzt sind wir natürlich recht durch die Handlung durch. Ich habe mir noch so ein bisschen überlegt, dass man eigentlich noch so über das Gesamtwerk noch so ein bisschen sagen kann. Wie gesagt, es ist sehr plakativ natürlich zum Teil dargestellt. Gewisse Plot-Twists, in Anführungszeichen, wo ihr jetzt auch ein bisschen mitbekommen habt, was da immer wieder Wahnsinniges vorgezaubert wird. Ja, muss man auch schlucken und glauben, dass das jetzt halt so ist. Also darum habe ich eben das Gefühl, dass das bei mehrmaligem Schauen auch nicht mehr so ganz verrät. Ich weiss nicht, hast du die Serie jetzt so mehrmals wieder gerewatcht, wie man so schön sagt, oder ist es bei dir wirklich bei dem einen Mal schauen gewesen pro Staffel?
Ich habe das nur einmal geschaut. Ich schaue eine Serie nicht zweimal, normalerweise. Ja. Die einzige, die ich zweimal geschaut habe, ist Stranger Things. Aber den Rest habe ich einmal geschaut. Irgendwie, gerade bei so Serien wie You, eben, ist der Überraschungseffekt einfach weg. Ich glaube, es reicht doch.
Ja, ja, es ist glaube wirklich so. Ich habe jetzt wirklich, ja, jetzt vorher auch jede Staffel, ausser aber die vierte sicher mal gesehen. Und jetzt durch das, dass das alles schon eine Weile her ist, tatsächlich nochmal.
Ah, du hast nochmal ausgeschaut? Okay.
Und darum weiss ich auch, dass zum Teil die Sachen nicht mehr so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Eben so gewisse Plotlöcher entstehen. Wie zum Beispiel in der ersten Staffel ist doch noch so ein Uringlas, spielt doch noch so eine Rolle, weil der Joe ist irgendwo in der, oder stalkt eben die beste Freundin von dem noch vorbeck in diesem Haus und er muss irgendwo dringend bisseln und er hat irgendwo, finde ich, so ein Einmachglas bisseln, dort drin stellt es wieder ins Regal zurück. Mhm. Und das wird am Schluss von dieser Staffel noch entdeckt von der Polizei und dort ist ja natürlich DNA ja dran von ihm. Das ist, spielt aber dann nie mehr eine Rolle, das Uringlas. Und dann habe ich mich auch gefragt, was ist eigentlich mit dem passiert? Und eben dann stehen dann so Löcher, wo halt wirklich beim ersten Mal schauen, oder wenn man es nur einmal schaut, glaube ich, es nicht gut funktioniert, weil man es eh vergessen hat. Ja. Eben, du bist jetzt das beste Beispiel. Das ist so Zeug, wo man dann gar nicht mehr dran denkt. Ja, genau. Wenn man es aber dann nochmal schaut, so findet, okay, irgendwie macht das alles gar nicht so wirklich Sinn.
Ja, warum? Was hätte das sollen sein? Warum hat man das überhaupt eingebaut, oder? Das ist ja nicht die grosse Frage. Ja. Vielleicht kommt sie in der fünften Staffel raus, wer weiß.
Ja, mal schauen, was dort alles zurückkommt. Wenn wir da schnell einhängen. Mhm. Wir haben ja eben ganz viel, haben wir da noch aufgeschrieben, was eigentlich, was, ich kann mir nicht viel vorstellen. Also, es ist jetzt, die Situation ist einfach die, dass der Joe sich damit abgefunden hat, mit dem, wo er ist. Mhm. Und vielleicht noch rücksichtsloser und rabiater unterwegs ist in der letzten Staffel. Das kann gut sein. Plus eben, wir haben ganz viele offene Enden, die hier noch zurück oder wieder zusammengeknüpft werden. Wir haben Figuren, die eben Mitwisser sind. Wir haben Paco aus der ersten Staffel, der irgendwo ist jetzt, wo man nicht genau weiss. Und der weiss ja eigentlich, was alles passiert ist. Und kommt noch dazu eben, dass jetzt die ganze Welt weiss, dass der Joe überlebt hat. Mhm. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Am Schluss der vierten Staffel. Vorher hat man ja gemeint, er sei zusammen mit der Love dort im Haus verbrannt. Er dreht es aber so am Schluss der vierten Staffel, dass er ihr alles in die Schuhe schiebt, dass der Love und er sich wie versteckt hat. Mhm. Und jetzt ist er ja wieder in der Öffentlichkeit. Sprich, alle kommen mit über, dass der Joe zurück ist. Und das könnte natürlich auch der Aufschrei sein für all die Figuren, die mitbekommen haben, was er alles gemacht hat, in der fünften Staffel zurückzukommen. Eben der Paco wäre so ein Kandidat, wobei er dem Paco ja immer sehr gut gesinnt war. Von dem her kann es gut sein, dass der...
Das Gleiche mit der Ellie, oder?
Die Ellie könnte... Der könnte ein anderes Problem beherrschen, auch dass Jenna Ortega mittlerweile so gross ist, dass sie sich vielleicht nicht mehr dafür bereit hat, Claire zurückzukommen für die Rolle in You. Ich weiß es nicht. Aber sie hat ja einen rechten Groll gegen ihn eigentlich. Das sieht man am Ende der zweiten Staffel, weil sie macht ihn ja verantwortlich, dass ihre Schwester weg ist. Ja. Sie weiss ja, glaube ich, nicht, dass sie tot ist, aber er sagt ihr ja, sie kommt nicht mehr zurück. Genau. Und dann kann sie sich ja eins zu eins ausrechnen, oder? Dort glaube ich, könnte es sein, dass sie zurückkommt, wobei eben Jenna Ortega wäre so das Thema,
was ich würde sehen. Ja. Mama.
Vielleicht so cameo-mässig, also ja, könnte sein. Fände ich eigentlich noch fast die coolste Lösung, weil sie ist mir noch so am ehesten sympathisch gewesen von all diesen Figuren, die in diesem Universum unterwegs sind. Nebst vielleicht...
Ellie, also
Jim. Ja, die ist mir so ein bisschen am wenigsten auf die Nerven gegangen.
Ja, das stimmt.
Sagen wir es mal so, von denen, die überlebt haben.
Das stimmt.
Und wir haben auch noch den Dr. Nicky, haben wir auch noch aus der ersten Staffel, der fälschlicherweise mit, oder beziehungsweise als Mörder ist beschuldigt worden und auch verhaftet ist worden. Der ist auch noch irgendwo eingesperrt und so. Der hat sich zwar, glaube ich, in der zweiten Staffel zum Glauben gefunden und möchte ja für seine Sünden, die er begangen hat, gerade stehen. Da gibt es eine Sequenz, wo der 40 ihn, wo er ja herausfindet, dass der Joe alles gemacht hat, der 40 ihn im Knast besucht, wo ihn eigentlich dazu möchte motivieren, dass er auspackt mit allem, was er weiss, aber er hat wie blockt ihn ab, der Dr. Nick, weil er findet, nein, er hat selber so viele Sünden begangen und für ihn gibt es das so quasi, das ist eben das Problem, wenn man sich dann nicht so auskennt in dem Zeug. Seine Rehabilitierung.
Ja.
Oder er hat es wie verdient, jetzt die Strafe müssen. Muss er jetzt wie akzeptieren und er akzeptiert die auch für sich, weil alles, was er in seiner Familie angetan hat, durch das Verhältnis, das er gehabt mit seinen Patientinnen und so.
Okay.
Darum, dort weiss ich nicht, ob mit dem noch irgendetwas ist, wobei der ja gut versorgt ist. Wir haben Marianne haben wir noch.
Ja.
Die hat überlebt am Ende der vierten Staffel. Die weiss alles.
Die hat ganz viele Gründe, ihnen zu verraten.
Ich glaube, die kommt sicher noch zurück.
Ja, ich glaube auch.
Nein, wir haben ja noch die Familie von Love, Mutter und der Vater, wo plötzlich auch noch hingeführen könnte, was, oder dem noch, könnte noch genau nachgehen, was eigentlich mit ihrer Tochter genau passiert ist.
Genau.
Gute Möglichkeit. Dann haben wir die zwei, aus der dritten Staffel, der Mann von Natalie zum Beispiel.
Matthew
genau. Und dem sein Sohn.
der CEO.
Ja, die sind ja, die haben ja beide auch noch überlebt. Du hast ja mitbekommen, was da alles passiert ist. Die könnten plötzlich noch hinführen kommen.
Haben nicht Sherry und der Conrad können flüchten?
Mal, die, ja, auch die sind genau noch so zwei aus dem, hat dem Vorort.
Hat die das nicht in einem YouTube, auf ihrem YouTube-Kanal?
Die haben also quasi, die sind auch eingesperrt worden. Irgendwie. Die waren ja so Mitwisser, die irgendwann schnell in diesem Glaskasten sind gelandet.
Aber sie ist ja so eine Influencerin.
Genau, sie haben es so gedreht, dass sie quasi als Paar wie die, das Erlebnis wie können überstehen und machen ja, so genau. Wie Therapiesitzungen, also so öffentlich, wo man dann auch als Paar einfach dort ins Publikum hocken und sie auf der Bühne ziehen eine riesen Show ab und erzählen, wie sie es geschafft haben, aus dem dramatischen Erlebnis gestärkt rauszugehen. Aber also die könnten theoretisch plötzlich auch wieder aufkreuzen.
Sollten sie eigentlich auch, weil meine, sie haben das Gefühl gehabt, dass die zwei Psychos tot sind dabei, wissen sie ja jetzt alle, dass der Joe noch lebt. Oder? Das wäre schon eine gute Möglichkeit, dass die noch zurückkommen.
Und dann haben wir noch die von dir erwähnte Studentin aus der vierten Staffel. Die muss ja dann auch gerade stehen für alles, was passiert ist. Kommt ja auch in den Knast.
Stimmt.
Aber die können plötzlich auch noch hinterführen kommen.
Die können auch hinterführen kommen.
Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ich denke jetzt eben, dass wahrscheinlich Marianne die wahrscheinlichste ist, dass sie am Schluss die wird sie, die alles aufdeckt. Oder hast du das Gefühl, am Schluss kommt der alles aus? Oder wird es eher so, wie in der vierten Staffel mal angedeutet wird, dass der Joe selber seine Redemption-Arc hat und sich wie umbringt, weil er weiss, nein, ich bin wirklich so ein schlechter Mensch, mit mir muss aufhören. Kann fast nicht nochmal passieren, weil er es ja wie schon verneint hat, der vierte. Also, er muss fast überführt werden, sonst wäre es ja nicht richtig amerikanisch.
Ja, ich glaube auch. Nein, das wär schade, wenn er sich einfach wieder vor einer Brücke würde stürzen, die noch höher ist und das mal klappt, das wäre ein bisschen schade.
Das habe ich mir gefragt. Das ist ja so eine von diesen Brücken, die über die Themse geht von London, die man ja so ein bisschen kennt, aus verschiedenen Filmen, oder wenn man selber schon mal zu London war. Also, dass er sich dort abstürzt und das Gefühl hat, dass er stirbt, ist ja auch so ein bisschen... So hoch ist jetzt die Brücke auch nicht.
Nein, vor allem geht sie mit den Füßen voran.
Ja, eben.
Ja. Was ich mir überlegt habe, je nachdem, wie viele Jahre das vergeht zwischen der vierten und der fünften Staffel, ist da vielleicht der Sohn nochmal das Thema?
Ah, der Henry, genau, der ist ja auch noch irgendwo oben.
Gut, der Henry hat dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich das Gefühl, ich bin euch adoptiert und ich weiß nicht, wer meine Eltern sind, aber man redet ja, vielleicht findet das raus, vielleicht probiert es herauszufinden. Kommt natürlich darauf an, wie viele Jahre das vergeht, weil er ja wirklich ein Baby gewesen. Wenn es nur so vier Jahre sind, dann ist es unwahrscheinlich. Ja. Marianne hat sicher Gründe. Ich glaube, Sherry und der Conrad ja gleich auch das Bärli, das Influencer-Bärli.
Heißt sie nicht Conrad zum Nachnamen?
Ah, oder heisst sie Sherry und?
Sherry, der andere weiß ich nicht, wie ihr Mann heisst. Komm, ich sage mir echt Conrad.
Einfach das Conrad.
Die Influencer Conrad, die können wir sicher
in den Sherry und nochmal. Partner. Ja. Sherry weiß ich.
Ja, Sherry ist so, das ist noch so ein Name, der ihm bleibt. Genau. Hey, aber noch krass, weil das die Staffel jetzt gleich auch schon ein paar Jahre auf dem Buch hat, dass dir der Name ist geblieben. Weil bei mir ist es definitiv so, dass bei dieser Staffel so ziemlich nichts hängen geblieben.
Bei mir ist auch nichts hängen geblieben, die Recaps helfen aber schon.
Ja, das ist eben gut, das sind die man auf YouTube kann schauen.
Genau. Das sind sicher Leute, die noch problematisch werden können. Aber ich glaube, es muss fast sein, dass er überführt wird. Es kann nicht sein, dass er selber oder dass wieder irgendwie davon kommt.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Ines ist fertig, oder?
Und es ist halt auch wirklich so, eben, ich muss sagen, erste Staffel habe ich wirklich so aus dem Grund geschaut. Das ist halt schon etwas anderes, als man schon kennt hat. Es hat ihm, oder mir jetzt auch irgendwie auf eine Art und Weise gepackt. Die zweite Staffel habe ich eben nicht geschaut, weil ich gewusst habe, oder wollte wissen, wie es weitergeht. Warum sind wir die dritte noch da? Das ist einmal dahingestellt, weil ich finde, das Setting so etwas von, spricht nie so null an. So das Vorstadt-Familienleben-Dings, da habe ich dann die anderen, so eine Stadt drin und so, habe ich dann schon viel spannender gefunden. Und auch die Leute rundherum. Das war wirklich das Durchsuchen gewesen. Dort ist es wirklich so, glaube ich, das Komplettierungsgame, das ich so ein bisschen habe. Das ist auch der Grund, warum ich die vierte Staffel gar nicht schauen wollte. Ich habe mal angefangen und glaube ich, nach einer Viertelstunde 20 Minuten abgestellt. Obwohl das Setting an sich ja wieder interessant wäre zu landen. Aber ich also dachte, nein, die dritte Staffel, ist so, ich glaube, ich mache jetzt das nicht nochmal durchstehen. Und dann hast du eben gefragt, ob ich es mache. Jetzt bin ich im Nachhinein, muss ich irgendwie sagen, gleich noch vorhin ist noch geschaut, die vierte. Aber eine fünfte bräuchte es jetzt von mir aus gesehen wirklich nicht mehr. Weil da habe ich jetzt wirklich Angst, die Lieren zu teilen wirklich nur noch. Ich werde es sicher noch schauen, einfach weil wir ja sicher dann noch, in welcher Form auch immer, dann noch schnell ein ganzes Schlussfazit müssen ziehen, wenn dann alle Staffeln draussen sind. Da musst du aber sicher nicht extra nochmal aufpassen, das machen wir dann auf dem anderen Weg. es ist halt schwierig zu sagen, wo hätte sie aufhören sollen, weil es hört immer so auf einem Cliffhanger auf. Und jetzt, wo klar ist, dass die fünfte, die letzte Staffel ist, kann man sicher sein, dass dort sicher ein Abschluss geben wird. Aber eben, wie du gesagt hast, bei der vierten Staffel am Schluss wäre es eigentlich auch ein guter Schluss gewesen. Weil ich muss jetzt nicht noch alles irgendwie zu Ende erklärt bekommen, ehrlich gesagt. Eigentlich hätte es für mich gut können sein, dass man sagt, oh krass, oder? Jetzt ist er dort in dieser Beziehung, hat so viel Einfluss. Gewisse Leute, die gemeint haben, er sei tot, kommen jetzt mit über, was jetzt das wieder lebt. Und dann kann man sich so selber ein bisschen zusammenspinnen, was jetzt wohl passiert. Und jetzt wird das wahrscheinlich der fünfte Staffel halt einfach so zu Ende und das Tod erklärt. Das finde ich ein bisschen, ist irgendwie ein bisschen unnötig, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich finde auch, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe mal mitbekommen, dass es eine 50 soll geben. Ich finde nicht, dass es braucht, außer für das nicht das Gute gewinnt. Eigentlich nur wegen dem, oder? Ich finde lustigerweise umgekehrt die dritte, eine von den spannendsten, weil halt der Joe und die, Love beide so psychodrof sind und ja,
du weißt nie, was genau jetzt als nächstes kann passieren kann.
Ja,
oder genau, weißt,
wer
beide sind zwar
anfällig. Ja, wer aus nächstes jemanden umbringt. Ja. Also. Und auch, sie sich ja auch untreu die ganze Zeit. Ja. Ich finde das noch spannend, vor allem das Kind, das noch da ist, das sie immer noch beschützen wollen. Weil es ihnen ist ja das Kind gleich sehr, also überall ist wichtig.
Wobei, man muss sagen, das Kind, das ist so ein bisschen ein Störfaktor gewesen. Das ist mir dann so im Nachhinein aufgefallen, ich habe das Gefühl, das haben sie so am Ende der zweiten Staffel etabliert, wissen aber nein, dritten nicht mehr so genau, was damit anstellen. Weil der Joe hat ja offensichtlich überhaupt keine Beziehung zu dem Kind. Weil sie also als Reinkarnation vom Brütsch von Love angeschaut wird, oder? Das ist so ein bisschen, der ja eine krasse Antipathie gegenüber dem Joseph hatte am Schluss. Jetzt habe ich wieder Joseph gesehen. Und sie, gut, die Love ja schon sehr zum Kind schaut, aber es hat mir auch schon so ein bisschen gedacht, das Kind ist nicht so wie ein Klotz am Bein, aus Sicht von den drei Buchautorinnen und Autoren. Weißt du, so ein bisschen, weil man schiebt es dann am Schluss von der dritten Staffel mal so ein bisschen ab, damit es dann in der vierten Staffel nicht noch da ist und man noch muss irgendeinen Handlungsstrang um das Kind schreiben, weil man gemerkt hat, was will ich jetzt mit dem Kind anfangen?
Ja,
du hast es am Schluss so ein bisschen aus der Handlung rausgeschrieben, sozusagen, oder? Damit es dann einfacher wird für die nächste Staffel.
Ja. Ich finde es zum Beispiel auch lustig, es ist zwar ein kleiner Moment, wo sie für das Kind töten, wo sie ja die Masern bekommt, weil ja der Nachbar seine...
Der Ned Flanders, der Ned Flanders heisst.
Wo er heisst Gil, glaube ich.
Ah ja, was ja auch eine lustige Anspielung auf die Simpsons ist. Da gibt es auch den Gil. Das ist, glaube ich, auch so eine ähnliche Art von Typ wie der.
Eben so Anti-Impfen und... Und er ihnen gesagt hat, ja, es tut mir leid, meine Töchter hat die Masern gehabt und darum hat er auch die Masern bekommen. Nein, sie haben ihn umgebracht. Sie hat ihn ja aus Wut erschlagen und er hat er sich selber umgebracht. Genau.
Was ich irgendwie auf eine Art und Weise noch so einen spannenden Subtext habe gefunden, weil die Staffel ist ja definitiv zu einer Zeit entstanden, wo Corona noch so ein Thema war. Ich glaube, seitdem war sie auch so verspätet, die dritte Staffel. Und Corona ist sogar einmal in Handlung selber auch noch das Thema. Sie erwähnen es noch so, wo sie so eine Nachbarschaftsparty haben. Und dann sagen sie, ja, das hätten wir jetzt eben lange nicht können machen, eben wegen dem Virus. Mhm. Und der Konflikt wegen dem den Impfgegnern habe ich sehr interessant gefunden, weil es so ein bisschen in beide Richtungen schießt. Weißt du, so einerseits so ein bisschen gegen die völlig gegen das Impfen sind, oder? Die werden ja ein bisschen auf die Chippe genommen, so mit dem Gil. Andererseits aber eben auch zu dem, wo die krassen Impfbefürworter fähig waren während dieser Zeit, weil es hat ja wirklich Leute gegeben, die haben ja solche, die sich nicht haben wollen, impfen, regelrecht verteufelt und quasi als Mörder beschimpft und so, oder? Und das wären dann so ein bisschen die Seite von Love und vom Joe, die sogar feig wären, Leute umzubringen, weil sie sich weigern zu impfen. Oder? Das haben irgendwie noch so ein bisschen charmant gefunden, dass man dort so ein bisschen beide Seiten gegeneinander ausgespielt hat.
Schön noch so.
Fast schon tiefgründig.
Ja, stimmt. Das habe ich im Panik mal überlegt. Ja, weiß nicht, wenn ich die Staffel geschaut habe. Wahrscheinlich kann ich mir in dem Moment schon denken.
Ja, eben, ist halt auch ein bisschen lang her. Und mir ist jetzt auch wirklich nur noch aufgefallen, durch das, dass es jetzt nochmal geschaut. Weil eben dann zumal ist mir näher in Sinn gekommen, habe ich mir den Gedanken auch schon gemacht, aber das hätte ich jetzt niemals mehr können rekonstruieren, jetzt so viele Jahre nachher.
Das ist lustig, ja. Jetzt so sagst. Ja, das ist auf jeden Fall, das finde ich, ich weiß nicht, die dritte Staffel ist bei mir, gehen wir so zum Ranking.
Komm, wir machen mal das Ranking, das hätte ich auch gesagt. Ja. Das würde mich jetzt nämlich wirklich interessieren, wie das aussieht.
Und jetzt ist es wieder einmal Zeit für den Fünfer Allmund hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo, Top 5.
Ich fange schon an, weil wir, oder wenn wir immer abwechslungsweise.
Abwechslungsweise. Zuerst cool. Der letzte Platz, oder?
Ja. Der erste. Mhm. Ich fange schon an, weil der ist das letzte Wort. Und das letzte Wort hat am meisten Gewicht. Das wissen wir ja. Also, das, was man als letztes gehört hat, das bleibt dem am meisten. Ja. Bei mir ist die dritte Staffel wirklich auf dem letzten Platz, also auf Platz 4. Im Moment noch. Gell, mal schauen, was mit der fünften noch ist, wo die landet. Aber bei mir ist es wirklich die dritte, halt eben aus den Gründen, die ich schon gesagt habe.
Genau, bei mir ist auf Platz 4 Staffel 4.
Ah, ja.
Ich, im Gegensatz zu dir, finde ich das Setting von London und das, oh, da die Reichen, und das finde ich schrecklich. Und ich finde es irgendwie, auch wenn es da Fight Club-Momente gab, wo ja eigentlich noch cool ist, ich habe es dann irgendwie so komisch gefunden, auf das Mal halluziniert er. Mhm. Oder ist ich so aus dem Neuen gekommen für mich und ich habe so gefunden, hä, also, ja.
Ja, das muss ich ja sagen, das habe ich auch ein bisschen billig gefunden.
Ja,
weil ich ja dir noch geschrieben habe, jetzt haben sie ja voll der Fight Club gemacht und du hast ja zuerst nicht genau gewusst, was ich meine damit, aber jetzt natürlich, wenn man sich das dann noch ein bisschen überlegt. Ich habe ja zuerst wirklich das Gefühl gehabt, dass die Mörderin sich dann als die Studentin entpuppt, die ihn ja unterstützt. Und dann ist es so ein, es hat mich dann auch ein bisschen billig gedünkt.
Ja.
Aber durch das, dass ich so nicht auf die Idee wäre, ich weiss nicht, vielleicht geht es anderen anders, was sie von Anfang an durchschaut haben, weil ich glaube, wenn man es weiss, dann kommt man relativ schnell, du bist ja beim Film Fight Club genau gleich, fällt er plötzlich auf, aha, der Typ interagiert ja immer nur mit ihm und sonst mit niemandem rundum, oder? Mm. Und das ist eben schon noch interessant, wenn man das näher weiss. Und dann denkt man, hey, jetzt bin ich voll verliebt gegangen, habe dann gleich gefunden, hey, jetzt bringt er den, ist Fight Club wirklich schon genug lang her, dass man so etwas, also es ist ja wirklich 1:1, also das muss man echt sagen, es ist wirklich geklaut und durch das halt doch ein bisschen billig, wobei das natürlich andere Filme und Geschichten auch noch gemacht hat zwischen Shutter Island, wäre noch so ein Beispiel, wo so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht oder so. Aber eben, ja, ich kann gut verstehen, dass das bei dir natürlich nicht dazu geführt hat, dass der auf dem letzten Platz landet, die Staffel. Gibt es noch andere Gründe? Aber das Setting hast du noch gesagt.
Ja, und ich finde einfach, dass die Leute, die Charaktere, die alle irgendwie ein grobes Problem haben. Mhm. Und er, ja, lustigerweise sagt er, ja, alle haben einen Grund, den umzubringen oder eben die Reichen umzubringen. Das ist mir irgendwie, das ist mir nicht rein. Vielleicht eben wegen dem, dass er eigentlich selber der ist, der umgebracht hat. Und er kommt Kate, wo irgendwie, weil sie dort Halt gefunden hat, auf das Mal fängt, ah, Mann, mir ist es egal, wie viele Leute du umgebracht hast. Ich habe ja auch so viele Leute umgebracht, aber ja, eigentlich nicht so auf die Art und auch nicht extra und auch nicht gewillt. Und das habe ich so komisch gefunden. Es ist so ein bisschen, nicht das Stockholm-Syndrom, es ist anders, irgendwie, die hat doch auch irgendein Problem.
Ja, definitiv.
Die Issues oder keine Ahnung. Mhm. Ja, das ist mir wahnsinnig nicht rein, die Staffel.
Kann ich gut verstehen.
Ja. Darum Platz 4.
Gut. Bei mir auf Platz 3 ist Staffel 2.
Bei mir auch.
Ah, gut, also. Wo ist echt dort der Grund? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, einfach weil mir die anderen beiden, glaube ich, besser gefallen. Nein, also die zweite ist halt so, ja, die hat auch noch so einen Moment, eben hat Adeli, Jen Ortega und auch der Twist mit der Love am Schluss, den ich, glaube ich, auch nicht gesehen habe, das erste Mal, wo ich es geschaut habe. Aber ist halt gleich mehr so, ja.
Ja, ich finde, das mit die Beziehung mit dem 4D und mit der Candace.
Ja, da können wir dir auch noch, glaube ich, erklären, Demis Ranking von der Liebschaften.
Ja, das kommt dann auch noch gerade.
Die zweite Staffel so tief ist. Ist bei dir auch eben, gell?
Mhm. Ja, das ist definitiv auch der Grund. Und gut, eigentlich ist der Plot-Twist mit Love noch spannend. Es tut ein neues Licht drauf werfen. Vor allem, er ist ja Hönne geschockt ab dem, was sie gemacht hat. Und er macht es genau gleich. Und das ist dann auch nicht schockierend. Das habe ich lustig gefunden. Weil
es ja vielfach auch so ist. Oder? Man schaut auf seine eigenen Taten immer ein bisschen anders als bei anderen. Oder?
Auf das Mal hast du einen Spiegel vor dir und du würdest es gar nicht sehen. Ja. Oder? Das ist das. Aber irgendwie eben, ja, die anderen zwei haben mir besser gefallen. Das ist, glaube ich, auch der Grund.
Ich glaube, dass jetzt die Vertauschung, die wir beim vierten Platz hatten, beim zweiten Platz geht auch nochmal auftaucht, dass bei mir die vierte Staffel vom zweiten Platz ist und bei dir die
erste.
Die, nicht die dritte. Mm-mm. Ah, okay, gut. Oh ja, da haben wir doch noch ein bisschen haben wir einfach einen Platz, der gleich ist.
Ja, genau.
Ja, bei mir ist es die vierte, weil ich halt, wie ich vorhin gesagt habe, mir das Setting zu London noch passt. Ich habe es irgendwie noch spannend gefunden. Von der Figur her eben, die sind alle vier Staffeln einfach unsympathisch, alle rundum. Also du kannst die höchstens noch so mit den Love Interests, für mal nicht ein Subjekt der Begierde zu sagen, kannst du die vielleicht noch so einigermaßen anfreunden oder die haben noch so ein bisschen Sympathie. Aber alle rundum sind meistens echt wirklich so unsympathisch. Mhm. Das ist bei der vierten Staffel nicht anders, aber eben dort, ich höre halt einfach halt auch dem britischen Englisch sehr gerne zu und dann halt auch die Locations, die es hatte, das London, dann noch auf dem Anwesen, auf dem Land aus und alles und so ein bisschen das Britische. Der Charme ist bei mir irgendwie einfach recht angekommen. Und das halt wie die Staffel so ein bisschen in zwei Teile aufteilt ist, eben die erste Drehstelle, wo man so ein bisschen im Joe mitfiebert und mit ihm zusammen macht herausfinden, wer jetzt dahinter steckt, und dann in der Mitte, wo rauskommt, dass er selber ist. Und dann, was passiert jetzt noch gegen Schluss? Wie probiert es zu vertuschen? Oder was passiert jetzt mit ihm als Person? Was kommt da noch aus? Habe ich irgendwie noch spannend gefunden, weil es mir manchmal bei den anderen Staffeln gedacht hat, wie der Handlungsstrang recht in die Länge gezogen auf 10 Folgen. Und hier ist wieder der Cut in der Mitte, was jetzt auch nicht unbedingt sehr elegant ist, aber es hat mich, glaube ich, ein bisschen mehr Stangen gehalten als jetzt die dritte oder die zweite Staffel. Ja, darum ist das bei mir der zweite Platz.
Bei mir ist eben auf dem zweiten Platz Staffel 1, weil es der Start ist von dem Ganzen. Vielleicht auch, weil man den Joe dann noch etwas anders hat angeschaut hat. Dann war er noch der, ja, nicht der Arm, aber mehr so der, der, oh nein, weil er einfach falsch überlegt hat, hat er jetzt den umgebracht. Es war noch so ein bisschen der Mut, weißt du, ich meine. Und er ja natürlich später merkst du, er ist einfach ein Psychopath. Aber ich finde auch die Beck, obwohl die Beck bei mir, dann sehen wir es, recht weit unten landet, beim Ranking von der Liebschaften. Die Beck ist irgendwie der halt gleich noch spannend dort, weil sie ja eigentlich alles hätte, zum zusammen sein und zum, oder zum sich wirklich verlieben, ernsthaft verlieben. Eigentlich wäre es ja, ich meine, sie haben ja die gleichen Interessen, was Literatur betrifft und so. Schlussendlich er halt den falschen Weg einschlägt und das Gefühl hat, er müsse alle aus dem Weg räumen, die irgendwie ein Problem sind und sie am Schluss ja dann auch umbringt. Ich finde das irgendwie noch spannend. Vor allem eben auch, wie es endet mit der Buchveröffentlichung von der Beck, wo sie ja noch in Gefangenschaft hat geschrieben. Mhm. Und das Buch verfolgt ihn ja dann noch.
Genau, eben, ja. Und du hast etwas Interessantes angesprochen, dass man am Schluss also fast wie auf eine Art und Weise schade findet oder sich gleich wie wünscht, dass die zwei jetzt zusammen sind und er kommt die Offenbarung für sie oder sie findet eben raus, was er für ein Typ ist und du überlegst dann rückwirkend, hey, was muss jetzt mit dieser Person eigentlich passieren in diesem Moment? Und das Gefühl habe ich dann wie nie mehr gehabt später. Das ist so wie klar, er hat so viel Scheiß gemacht und so, aber irgendwie hätte es nicht gleich machen können, wenn sie jetzt zusammen wären gewesen am Schluss. Und das ist so ein ganz zwiespältiges Gefühl, das ich irgendwie selber finde. Das kannst du doch nicht finden, oder? Ich muss doch froh sein, findet sie es raus. Und dann so das Bitterböse am Schluss, wo man eigentlich dann plötzlich gleich ihm möchte gönnen, dass er an den Pranger gestellt wird. Aber er sie dann umbringt und dann so denkst, ja, weißt, Beck ist halt auch nicht über alle Zweifel erhaben, oder? Sie hat ja auch ganz viel Seite an sich, sie hat so ein bisschen das Zickige und dann so, Aber es macht es auf eine Art irgendwie auch noch so menschlicher als vielleicht andere, die gezeigt werden in dieser Serie. Und ja, logisch, so eine Mitte 20-jährige Studentin in dieser Zeit irgendwo in so einer Grossstadt ist halt nun mal vielleicht auch ein bisschen so unterwegs, oder? Und irgendwie denkt es ihm dann schade, dass die Arme echt so früher in ihrem Leben einfach wegen einem Fehler, den sie gemacht hat, oder einer Fehleinschätzung irgendwie aus dem Leben gerissen wird. Und das hat mich dann schon so ein bisschen auf eine Art und Weise, also jetzt eben im Rahmen von dieser Serie, so ein bisschen mit einem, ja, so ein bisschen das Gefühl zurückgelassen. Ich dachte, oh, irgendwie tut es mir jetzt fast ein bisschen leid für sie. Mhm. Und der immerhin ist so die Staffel gewesen, die mich irgendwie auch dazu hat gebracht, überhaupt zu schauen. Eben die Schwächen, die ich schon erwähnt, muss ich nicht sagen, es hat mich schlussendlich eben, hat's mich gepackt und durchgezogen durch die ganze Staffel. Und darum würde ich auch sagen, ist die Staffel aus dem Grund bei mir auf Platz 1. Mhm. Darum war es jetzt eine lange Einleitung gewesen, aber genau aus dem Grund, weil ich glaube, es keine andere Staffel, sonst hat es geschafft, dass ich dran geblieben wäre. Und die erste ist so ein bisschen, an die denke ich immer zurück. Und dann Aber bei der vierten wäre es jetzt so gewesen, wenn wir nicht darüber geredet hätten, hätte ich die wahrscheinlich nie mehr geschaut, weil das die dritte, nach der dritten habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, komm, jetzt hat mich die zweite schon nicht so überzeugt, die dritte jetzt überhaupt nicht. Ich glaube, sie lassen jetzt einfach sein. Mm. Und die erste hat es immerhin noch geschafft, mich wirklich dran zu behalten. Und ich muss auch sagen, jetzt, wo ich sie nochmal angeschaut habe, Jahre später, es ist nie so ein Moment gekommen, wo ich so gedacht habe, oh, jetzt, wie lange geht es noch, muss ich jetzt noch nehmen? Es ist gleich noch relativ süffig halt. So auf eine Schundromanartige Weise halt.
Ja, absolut.
Und jetzt musst du mir erklären, Tracy, wie um Himmels Gottes Willen kommt die dritte Staffel bei dir auf Platz 1? Das kann ja unterschiedlich, können wir gar nicht sein.
Gell?
Bei mir am wenigsten.
Ja.
Und bei dir die Staffel, die am meisten gefallen.
Ja. Hey, ich finde es spannend, wegen all diesen Personen, die vorkommen, obwohl ich ja auch sehr Fan bin von der Ellie und von der Delilah in der zweiten Staffel, aber eben, ist halt einfach das mit dem Probieren, als zwei Psychopathen ein Leben aufzubauen, das normal ist, und er schafft es irgendwie schon nach, keine Ahnung, wie lange sie da sind, 2 Tage, und er wird schon irgendwie umgebracht. Und dort fängt der Fat wie bei mir das an, wie das, das könnte ich noch lustig werden, in Anführungsstrichen, weil jetzt haben wir noch einen anderen Psycho dabei, der einfach Leute umbringt aus Liebe, und das ist ja die Love. Und das ist, das finde ich noch spannend zu sehen, vor allem, wie sie sich gegenseitig die ganze Zeit betrügen. Und am Schluss, was für mich die Staffel ausmacht, ist halt das, wie es endet, dass sie sich ja probieren, gegenseitig umzubringen. Die Marianne in dieser mitten in diesem Akt noch gewarnt wird, aber zuerst hätte sie umgebracht werden, aber glücklich hatte, dass sie die Tochter hat mitgenommen. Also ich hatte glücklich gehabt, dass sie da davon gekommen ist und sie es nicht mal gemerkt hat. Und mitten drin eben noch gerettet wird, weil sie eben die Tochter hat und dann flieht. Gewarnt wird aber und dann der Joe schlussendlich gecheckt hat, dass er hat so vergiftet oder eben umgebracht werden und er sie umbringt. Also das finde ich, die letzte Folge war die ganze Zeit so auf den Nadeln. Ich habe es richtig spannend gefunden, wie sie aufgebaut ist. Das ist das, was für mich auch ein bisschen ausmacht. Und auch, dass Sherry und der Mann das eigentlich alles herausfinden und flüchten. Ich glaube, es ist einer der einzigen, nicht ganz, aber einer der wenigen, die von diesem Glaskasten lebend rauskommen. Und sie eigentlich die Geschichte können erzählen. Und es eben auch so raus, dass er sich umgebracht hat und sie umgebracht hat und ja, er irgendwie wieder wegkommt von dort und flüchtet. Das macht für mich die dritte Staffel aus. Dort habe ich nicht ganz auf das Setting geschaut. Das ist jetzt einfach halt ein Setting, ein klassisches Hollywood-Setting von mir
aus. Ja, das ist das Vorstadt.
Vorstadtleben.
Idyllleben, wo eben auch nicht so idyllisch ist, natürlich.
Ja.
Wenn man
und
so
eben, sie probieren normal zu sein die ganze Zeit. Sie macht eine Bäckerei auf und er geht in die Bibliothek arbeiten und sie ist ein Kind. Sie wirken ja wie die herzigsten Pärchen und keine Ahnung dabei. Sie sind beides die Schlimmsten. Oder?
Ja gut, aber eben, man sieht ja noch hinter Kulissen von all diesen so Vorstadt-Idyllen, Familien, die sie ja so ein bisschen, und dort jetzt überall hinter den Wänden von ihren Häusern, wo sie, wenn man dann mal sieht, wie es wirklich abgeht, haben ja alle irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken oder irgendwo ihre Leichen vergraben. Oder? Was ja eigentlich, jetzt klar, eben, sie zwei sind natürlich ein extrem durch den Mord, aber eben bei den anderen, die haben ja alle so ein bisschen ihre Sachen, die sie nicht unbedingt in die Öffentlichkeit tragen wollen.
Absolut.
Wo man das ein bisschen sieht. Das mit dem spielen sie ja eigentlich auch noch relativ gut in dieser Staffel, aber eben mir hat das einfach gar nichts gesagt halt. Aber es ist schön, mal noch deine Perspektive gehört. So. Hat mich jetzt nicht dazu bewegt, sie nochmal zu schauen, die Staffel, aber zumindest so retrospektiv vielleicht, okay, gut, ja, das kann man, also ich kann es jetzt gut nachvollziehen, ja gut, wir haben noch ein anderes Ranking, ich muss schnell auf die Uhr schauen, wir haben noch ein bisschen Zeitdruck, aber es macht nichts, wir machen doch schnell noch das Ranking von den Frauen und machen dann auch noch eine schöne Verabschiedung. Vielleicht noch schnell, möchte ich noch ganz kurz, bevor wir das Ranking machen, noch schnell Kill Count haben wir noch angesprochen, wie viele Leute das eigentlich effektiv sterben in You. Und es sind insgesamt auf die 4 Staffeln verteilt, sind es 18 Leute, die der Joe umbringt.
Ja, 20 gesehen.
Ja, bist aber nicht dran. Ja. Die Love 5, wo wir mittlerweile bei 23 wären insgesamt. Therese Montrose 3, also beziehungsweise der Joe als Reese Montrose, also sprich, würde Joe eigentlich im Endeffekt 21 Leute umbringen, wären wir bei 26. Plus noch andere, die auch noch Leute umbringen, hätten wir noch 3, also ist noch überschaubar. Und dann wären wir bei 29, also nicht mal 30 Leute auf 4 Staffeln, was ja doch nicht so viel ist.
Nee,
das ist schön. Ey, ich ist so viel, wenn du es
Vor allem, als ich eben das Recap nochmal geschaut habe, ich dachte, scheiße, das bringt einfach immer die drüber
rum. Es wirkt natürlich, wenn man es so konserviert anschaut, dann natürlich auch ein bisschen als mehr.
Genau, ja.
Gut, Frauen. Ich weiß nicht, hast du euch 5 Plätze? Oder?
Mhm.
Gut, ist die Geschichte ja noch eine Dishonorable Mention? Oder 2 Dishonorable Mentions? 2, die es wirklich nicht so in Top 5 schaffen, weil sie mir einfach beide recht auf die Nerven sind gegangen. Und das sind einerseits Candice, wobei eben die ja streng genommen während der Handlung vor der Serie auch nicht im Love Interest ist, sondern nur noch rückblickend.
Mhm.
Aber irgendwie habe ich mit dieser Schauspielerin ein Problem. Es tut mir extrem leid für sie. Mm. Sie mag sicher ein ganz super Mensch sein, aber irgendetwas an dieser Schauspielerin passt mir einfach nicht.
Mm.
Darum ist sie eigentlich gut für die Rolle. Aber
ich finde, sie passt nicht zu ihm.
Ja, das kommt noch dazu.
Ja.
Und Marianne, die ist mir einfach auch ziemlich auf die Nerven gegangen. Ich weiß auch nicht, ob es dort auch eine Schauspielerin liegt, die so etwas ausstrahlt, was ich irgendwie nicht so gerne habe.
Mm-hmm.
Die habe ich sonst erst in einem anderen Film mal gesehen und auch dort hat es mir nicht so gefallen, aber ich kann es wirklich einfach an mir liegen, dass ich die beiden einfach nicht so gerne habe. Also darum Dishonorable Mention. Und dann nehme ich noch schnell den Platz 5 rein, dann kannst du nämlich den du wieder aufhören.
4, oder? Oder hast du 6 Plätze?
Nein, 5, aber das sind 2 Dishonorable Mentions gewesen, also 2, die es eigentlich gar nicht wert ist, sie zu erwähnen, aber man macht es dann halt aber gleich. Auf meinem 5. Platz ist Natalie.
Würde die irgendwie.
Ja, die drei genommen, einfach weil die irgendwie noch. Die noch so etwas gewisses, so gewissen Charme versprüht, der halt relativ schnell aus der Handlung rausgenommen wird, weil sie umgebracht wird. Aber eigentlich habe ich die noch so spannend gefunden. So als ein bisschen gefrustete Ehefrau von einem reichen Typ, von einem reichen Unternehmer, der vor allem daheim rumhockt und Weisswein trinkt. Habe ich, ja, darum. Also ich halt irgendwie müssen die Liste füllen, wenn die 2 anderen schon weggehen.
Okay. Also ich habe echt Platz 1 bis 5. Auf dem 5. Platz ist bei mir auch Candice. Eben, sie hat ihn eigentlich gar nicht geliebt, hat ihn verlassen. Und er hat ja dann ihre Affäre umgebracht. Und also dort fängt echt das ganze Malheur an. Glaubst du? Vielleicht hat er auch schon vorher. Er hat ja seinen Vater umgebracht. Item.
Stimmt, ja, das ist ja...
Ja. Sie hat sich rächen und schlussendlich bringt die Love sie um. Ich verstehe nicht, warum sie die gebraucht hat. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was bei mir ist. Mit der Candice auf dem 5. Platz, die hat sie mal zum kleinen Stress machen, weil sie hat ja mit dem 4D sie hat ja datet und hat ja probiert, so zum Joe zu gelangen und irgendwie zu verraten. Aber eben, sie hat es nicht mal hergebracht. Darum 5.
Ja, er braucht es wirklich nicht, weil wenn wir mal davon ausgehen, hat es ja nicht gehabt. Er hat nämlich die erste Staffel schön rund aufgehört mit dem Tod vor Beck und hat ihm so zurückgelassen und man so ein bisschen denkt, oh, das ist jetzt noch so ein, für den Joe auf eine Art gleiches, ja, das Happy End ist ja nicht so ein bittersüßes Ende, so ein bisschen, und er wäre mehr aufhören von mir aus gesehen,
weil jetzt, ja, meine,
es hätte nicht müssen
weitergehen. Man hätte einfach können aus Grund nehmen, hey, er flüchtet jetzt von New York, weil er einfach Angst hat, dass man ihn verwünscht.
Ja,
das wäre für mich Grund genug gewesen.
Ja.
Aber ja.
Gut, ich mache heute mit meinem 4. Platz und das ist leider die Love.
Ah, was?
Wo ich zuerst ja eigentlich recht spannend gefunden habe, so als, nein, was, aber irgendwann ist im Laufe der wahrscheinlich 3. Staffel ist mir die so auf den Nerven gegangen. Wirklich.
Also, ja, mir auch, aber.
Ja. Und ja, dann einfach müsste ich sagen, das ist bei mir so ein bisschen, ich kann gut verstehen, wenn man die irgendwie weiter oben hat, aber für mich jetzt einfach wie nicht. Da ist es mir dann wirklich dann irgendwie ein bisschen too much geworden. Das wäre für 1 Staffel, wäre das von mir aus gesehen gut gegangen. Dann hätte man sich von mir aus können kippen. Ich bin auch froh gewesen, dass sie am Ende vor der 3. Staffel nicht noch weiter noch auftaucht. Aber immerhin Platz 4. Hey, es ist eine Top-Liste, es ist Platz 4.
Das ist Platz 4, nicht schlecht. Dort habe ich die Beck. Sie ist mir lustigerweise ein bisschen auf die Nerven. Man sagt, ich habe es ein bisschen gelesen, man sagt, sie sei relatable, also man kann sich in sie wiedererkennen, so ein bisschen. Sie ist halt Studentin, hat Affären hier und da, hat beste Freundinnen und macht Fehler und keine Ahnung was. Oder, ja, ich finde sie irgendwie, sie ist so nicht beständig, sie ist so, hier und da wieder und dann wieder mega lieb, dann ist sie plötzlich wieder sympathisch, dann hat sie wieder irgendwie Affäre, sie ist sich selber nicht lieb, sie weiss ja nicht, dass er ein Psycho ist, aber sie hilft sich auch nicht. Es geht dann das Wochenende fort mit der Peach, wo ja eigentlich sie ja irgendwie gemacht hat, dass sie, was ist das gewesen, wegen ihrer Arbeit, wo sie einen Dozent hat wollen geben. Und, ach, ich weiß gar nicht, was
ja, ist ja, das ist irgendwie so da, jetzt etwas Manipulatives.
Genau, sie hat ja
auch, ist auch gleich,
sie hat sich einfach selber nicht geholfen. Es hat mich aufgeregt. Und dann ist sie eben, wie du gesagt hast, vorhin, sie ist noch zickig gewesen. Und dann hat sie auch noch gelogen, dass ihr Vater Überdosis hatte. Und das stimmt gar nicht. Ich kann nicht mehr schauen, warum sie das erzählt hat und es gar nicht stimmt.
Ja, einfach, weil sie nicht erzählt, dass man ihren Vater, weil sie irgendwie eine schwierige Beziehung hat,
ja, glaub, ja,
sie
ja,
gar
ja,
nicht gross über ihn zu reden und so ist das Thema, ich glaube, es erledigt.
Genau, in jeder Gedanken. Ja, es ist so ein bisschen, ja. Die hat mich ein bisschen genervt.
Vielleicht ist das genau der Grund, warum sie bei mir ein bisschen höher ist, und zwar auf dem 3. Weil ich eben gefunden habe, sie ist noch so, die ist so eine ambivalente Figur, die eben, ich habe es, glaube ich, vorher auch schon ein bisschen erwähnt, wo man eben so vor allem in diesem Alter noch recht nachvollziehen kann, gewisse Sachen, die du gesagt hast, das ist nicht beständig und so. Wo ich irgendwie eben ich gefunden habe, das macht es irgendwie nahbarer und irgendwie ein bisschen natürlicher als eben so die Figuren, die ich so wie, jetzt etablieren müssen, die haben diese Charaktereigenschaft und die bleiben dann auch einfach so bei ihr. Jetzt mit dünkt eben, ich komme so ein bisschen bei dem hin und her gerissen und so, das hat mich irgendwie noch so gedünkt, das ist so nachvollziehbar. Und eben am Schluss habe ich dann gleich, es hat mich dann gleich irgendwie ein bisschen mögen, dass sie jetzt auf die Art und Weise müssen dahinscheiden. Und darum ist sie bei mir auf Platz 3. Und vielleicht auch, ja, halt, weil sie die erste war und ja, keine Ahnung.
Bei mir ist in der Mitte die Marianne. Sie wäre ja eigentlich ein super, ich glaube, super Mensch. Sie hat einfach mal Drogenprobleme gehabt, aber die, von denen ist sie ja weggekommen. Hat wegen dem fast ihre Tochter verloren, also das Sorgerecht verloren. Ich finde es irgendwie, sie macht es sehr menschlich. Weil trotz diesen Problemen und diesen Gefahren, dass sie da, oder der Fakt, dass sie eine Tochter hat, dass sie einfach wie noch ein Anhängsel hat, hat sie es ja gleich geschafft, beim Joe weit oben zu landen. Ich glaube, das ist wirklich eine von denen, die er am liebsten hatte, so wie ich das interpretiert habe, schlussendlich. Er hat sie auch nicht Mal hat sie ja probiert. Jetzt können wir das nicht mal mit dem Argument nehmen. Aber er hat sie laufen, wo er die Möglichkeit hat, sie umzubringen. Und sie ist so eine, sie finde ich, sie ist sehr fassbar gemacht. Weisst, eben, eine mit Problemen, eine, die sich auch schnell mal verliebt hat, der euch schon. Und, halt vielleicht auch ein bisschen naiv war. Aber nachdem, wo sie gemerkt hat, er ist eine Gefahr, ist sie dann mit ihrer Tochter weit, weit weggegangen. Und gleich hat er sie wieder gefunden. Das finde ich irgendwie noch, ja. Das habe ich irgendwie noch krass gefunden. Und darum, die ist auf dem Dritten bei mir. Ich finde es menschlich.
Gut, bei meinem Platz 2, der nächste Platz ist vielleicht ein bisschen eine Mogelpackung, weil die bei dir vielleicht auch nicht auftaucht. Ich weiß es nicht, bei mir ist die Delilah aus der zweiten Staffel, wo er ja nur ganz kurz etwas mit ihr hat. Und sie ja mehr so aus einem besoffenen Zustand ist, dass sie irgendwie zusammen Sex haben, so in einer dunklen Gasse, wo sie dann noch von der Polizei verhaftet werden. Aber ich habe jetzt sie gleich drin genommen, weil ich eben irgendwie die Top 5 müssen
füllen.
Ja. Sie ist mir eben dann gleich auch noch so recht sympathisch gewesen, weil sie halt auch da, sie hadert doch ein bisschen mit sich, sie muss auf ihre jüngere Schwester aufpassen, hat das Erlebnis gehabt als Jüngere, wo sie vergewaltigt worden ist, probiert irgendwie auch der Gerechtigkeit nachzugehen und so. Und sie ist dann, es hat mich eben auch mögen, dass sie muss sterben, weil sie halt einfach auch alles rausgefunden hat und so. Und irgendwie ist sie mir auch noch so eine Figur gewesen, die ich sehr auch nachvollziehen konnte, was sie jetzt für Handlungen vollbringt. Darum irgendwie, sie ist echt, also echt von Figur her auch meine zweitliebste.
Ja, fair. Ich hatte die nicht mehr so im Kopf gehabt. Also aussend eben. Als Schwester von Ellie. Ich hatte Kate, weil sie, irgendwie denkst, am Anfang nervt sie mich ein bisschen. Und dann hatte ich das Gefühl, die hat irgendetwas ist shady an ihr. Und dass sich das so durchzogen hat, bis fast am Schluss, habe ich noch spannend gefunden. Weil, lustigerweise finde ich, vom Typ her ist es gar nicht der Typ von Joe, obwohl man nicht sagen kann, dass er einen Typ hat, weil er hat ganz viele verschiedene Frauen datet. Aber sie hat so etwas sehr Reifes an sich gehabt, wo ich gefunden habe, irgendwie passt nicht. Aber vielleicht hat er ja einfach den Wandel durchgemacht und ist ja dann auch reifer geworden. Und dass sie dann eben das Gefühl hat, hey, ich habe einen Fehler gemacht, du hast einen Fehler gemacht, tun wir uns zusammen. Das habe ich ja spannend gefunden, weil ich meine, er hat, weiss nicht, wie viele Leute umgebracht. Und sie hat gefunden, hey, kein Problem, ich habe auch Fehler gemacht. Tun wir uns zusammen. Und dann umso besser, weil dann können wir uns gegenseitig beschützen. Dabei hat sie eigentlich gar nichts zu verlieren, von mir aus gesehen. Und das macht sie zu einer spannenden Figur, finde ich.
Es ist sehr bodenständig. Und ich also, hast du noch etwas zu Kate? Bei mir ist sie eben auf Platz 1. Mm-hmm. Weil genau eben das, was du jetzt gesagt hast, finde ich auch, sie steht auf eigenen Beinen, hat auch ihre Leiche im Keller und muss mit gewissen Sachen zu Schlagen kommen und so. Aber gleich ist sie tough, wenn es muss sein. Und was mir bei ihr auch noch so als Pluspunkt kommt, ist so, sie ist nicht so das typische Hübscheli. Weißt du, so ein bisschen wie Beck hat ja das so ein bisschen, das ist eine typische blonde Schönheit, oder? Wo man so ein bisschen logisch, oder? Dass sich jemand auf den ersten Blick in sie verliebt. Gut, er hat ja, also, sie viel halt echt so, halt, schöne Frau auf einer Art. Und bei ihr, denke ich mir so ein bisschen, sie hat echt so eine Charakterausstrahlung. Am ehesten noch von all diesen Frauen, die er wie hat.
So ein bisschen Boss-Lady.
Ja, so ein bisschen. Einfach eine gewisse Ausstrahlung, die mir, denke ich, das spürt man bei dieser Schauspielerin auch. Und mir hat das irgendwie noch so imponiert. Und eben, also du vorhin noch erzählt hast, so, die ist mir irgendwie am meisten geblieben. Und im Gegensatz zu anderen, wo wie ja pro Staffel wie abgefertigt sie worden, wo ich auch froh war, sie sind nicht auftaucht. Ich bin auch froh, dass das Beck auch nicht mehr ist Thema. Also, man hat sie ja zwischendurch noch so in irgendwelchen Halluzinationen vom Joe hat man sie noch gesehen. Aber ich bin froh, dass die Geschichte abgeschlossen ist, weil klar habe ich sie auf dem dritten Platz, aber ich glaube, jetzt noch mehr hätte ich sie nicht mehr verleiden. Vielleicht wäre die Love bei mir auch weiter oben, wenn sie nach einer Staffel wie abgefertigt wäre und nicht mehr auftaucht. Und bei Kate ist, glaube ich, wirklich das erste Mal, ich muss sagen, ich freue mich darauf, sie noch mal zu sehen in einer weiteren Staffel. Bei allen anderen bin ich froh, ist die Geschichte wie abgeschlossen. Das fertig ist, das ganze Bieren, freue ich mich drauf, sie nochmal zu schauen. Sie wird auch der Grund sein, warum es die 5. Staffel überhaupt mal schauen.
Ja.
Und darum ist sie bei mir auf dem ersten Platz. Mhm. Weil sie wird die sympathische, also für mich die sympathischste Figur ist gewesen, in dem ganzen Harem, wo man sich da schon angesammelt hat, kann man fast sagen.
Ich glaube, wir haben unser Ranking nach anderen Kriterien aufgebaut, aber es macht Sinn, wenn man es erklärt. Bei mir ist auf dem ersten Platz der Love. Einfach, weil sie eigentlich genau gleich ist wie der Joe in weiblich. Mhm. Was ich dort recht spannend finde, wenn man die zweite Staffel schaut, denkt man so, oh nein, die Arme. Jetzt nächste Opfer, fix passiert das Gleiche und so weiter, überlässt der Shit. Die hat jetzt einfach Pech gehabt, quasi. Oder? Und er, wo du merkst, dass sie echt genau gleich schlimm ist, wenn nicht sogar schlimmer, denkst du so, oh, jetzt wird es spannend. Und darum ist ja die Staffel 3 so auf dem ersten Platz bei mir. Sie macht das Ganze recht spannend, weil sie ein Spiegelbild von Joe ist in weiblich. Sie sich ja, glaubst du, wirklich eine Zeit lang, bevor sie das Gesicht offenbart, sie ist ja wirklich, also sie ist ja wirklich in ihn verliebt und er ja eigentlich auch in sie. Und dort denkst du so, hey, die passen echt sehr gut zusammen, es passt. Und dann merkst du so, sie passen vor allem auch wegen dem zusammen. Und das ist eigentlich, ja, das hat es für mich ausgemacht. Und halt auch spannend, wie sie am Schluss einfach komplett durchdreht. Und das finde ich, vielleicht hat es etwas mit der Schauspielerin zu tun, die ich wahnsinnig gut habe gefunden für die Rolle. Und darum ist sie auf Platz 1.
Durchaus auch nachvollziehbar. Eben, wie gesagt, wir haben andere Kriterien gehabt, aber so wie du es gesagt hast, macht es natürlich Sinn, dass die auf dem ersten Platz ist. Ja, gibt es von deiner Seite her noch etwas, was man muss sagen muss? Uns läuft die Zeit langsam ein bisschen davon, aber ich glaube, wir haben alles abgehandelt, was wir abhandeln kann. Wenn du Bock hast, die Serie mal zu schauen, wartet doch noch bis Ende Jahr, weil dann könnt ihr alle 5 Staffeln schauen oder schaut mal die erste Staffel und überlegt euch, ob es sich überhaupt lohnt. Es ist auch interessant war, mal darüber zu reden, weil ich glaube, es vorher noch nie mit jemandem über die Serie können reden konnte. Also gar nicht das Bedürfnis gehabt, eigentlich gross. Und jetzt durch das Gespräch mit dir, jetzt wird es gleich noch interessant, denke ich, das mal ein bisschen auseinanderzunehmen.
Mhm. Ja, merci vielmals.
Ja, merci dir vielmals, Tracy, für den Besuch. Und eben, wie gesagt, auf die eine oder andere Art werdet ihr dann noch mitbekommen, was wir von 5. Staffel halten. Eben sicher nicht so ausführlich, wie wir jetzt haben geredet. Aber vielleicht nötige ich Tracy dazu, vielleicht noch eine Sprachnachricht schicken mit einem Fazit oder so auf Endes Jahr. Oder dann, wenn du eben die letzte Staffel noch gesehen hast.
Auf jeden Fall.
Und das wär's, glaub's, gsi mit dem Summer of Love. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht muss ich dir gleich noch eine Folge hinten nachholen, weil Objektophilie und, Liebe mit grossen Altersunterschieden haben wir jetzt zum Beispiel nie gehabt. Finde ich ein bisschen schade. Und vielleicht picken wir dir da noch einen raus, den ich dir noch nachliefere. Aber ich möchte nichts versprechen, den ich nicht einhalten kann. Das habe ich schon genug manchmal gemacht. Und die sind so enttäuscht gewesen jedes Mal. Darum lasse ich das jetzt. Nein, der hat Spass gemacht, Tracy. Merci vielmals.
Merci,
und
hat Spass gemacht.
Das letzte Wort soll, wie bei allen Gästen, einfach dir gebühren.
Zu der Serie, oder?
Du kannst einfach was du willst.
Was ich will.
Wir haben übrigens auch explicit Content. Also kannst du noch schnell Fluchtiraden loslassen, wenn du das möchtest.
Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht fluchen. Nein, merci für die Einladung. Ich habe es auch sehr spannend gefunden, mir mal so ein bisschen vertiefter mit dieser Serie auseinanderzusetzen. Weil ich habe eigentlich, das habe ich noch nie gemacht, kurz mit Kollegen irgendetwas geredet. Cool, haben wir es analysiert. Weil es gibt, glaube ich, gleich noch, obwohl du am Anfang hast gesagt hast, ja, es ist ein bisschen oberflächlich und nicht so tiefgründig, hast du dann sehr schnell relativiert, weil ja doch gleich ein paar tiefgründige Sachen, Szenen oder hidden messages vorhanden sind in dieser Serie und es ist spannend macht, auch über die zu reden. Merci auf jeden Fall.
So, what's next for the power couple?
Well, at the risk of sounding terribly sincere, we're largely focused on changing the world.
So many ways to do that. I have so many tools. Now, sure, killing is one of many, but it's certainly not a one-size-fits-all solution. Though the killing part is also much easier now. That I'm honest with myself about it. I'm just here to help.
Okay, that's a wrap.